Herzlich willkommen zu Trekkipedia. Mein Name ist Peter und mir gegenüber sitzt virtuell die
Tanja. Hallo Peter.
Hi Tanja, moin. Ich hoffe, dir geht es gut und wir können heute in ein, also falls es dir nicht gut geht, ich hätte da auch ein super Mittel, ne? Also da können wir was machen, also da ist immer was machbar. Da können wir heute mal über eine Verbesserung sprechen, nicht nur unseres Gesundheitszustandes, sondern unserer gesellschaftlichen Umstände, unserer körperlichen Fitness und so weiter. Da kann man bestimmt irgendwas machen. Da geht was.
Da kann man was machen.
Ja, heute sprechen wir über Augments, also oder wie nennen wir die Folge überhaupt? Augments oder augmentierte Personen. Da haben wir uns noch ein bisschen gestritten. Wir waren uns noch nicht ganz einig, weil es nicht ganz klar ist.
Haben wir uns nicht, nein. Genau, also ich hatte direkt von Anfang an gesagt, auch Augments, aber ich glaube, das ist ein bisschen unschön. Ne? Also es gibt auch Zeiten in Star Trek, da ist das eher so ein Schimpfwort und deswegen vielleicht augmentierte Personen.
Ja, damit kann ich leben.
Okay, und wie geht's dir denn?
Ich oder häng ein bisschen sollen wir in den gleich
Seilen. Mal wir starten, Equipment holen?
Genau. Dann können wir mal eine genetische Anpassung machen lassen, denn ich fühle mich heute wirklich ein bisschen groggy. Was kann man denn da machen? Ich finde, hier vorne am Körper kann ein bisschen was weg, hier um die Schultern kann es wieder ein bisschen mehr werden und ein bisschen IQ mehr, so 10, 20, 100 Punkte. So, das wäre schön. Okay. Da ist doch was machbar, oder?
Ja, lehnt euch mal zurück. Wir gucken mal, was da heute geht. Genau, wir reden über augmentierte Personen. Das ist ja ein Thema, das Star Trek uns immer wieder vorbringt, schon seit den frühesten Tagen. Ui, was haben wir denn da?
Ja, wo sehen wir sie denn als allererstes? Da fällt mir natürlich sofort der Name Khan ein. Eigentlich, den muss man ja brüllen. Ne? Das ist ja, ne? Der ist derjenige, der an vorderster Front stand, obwohl er halt umringt war von anderen augmentierten Personen.
Ja, also vielleicht, um es nochmal ein bisschen einzuordnen, worum es denn eigentlich geht. Ne? Es geht um genetisch verbesserte Personen. Jetzt hier im ersten Schritt erstmal um Menschen. Ich denke, das ist das, was uns auch am meisten immer in Star Trek interessiert. Was ist denn eigentlich auf der Erde so los und was kommt da so her? Wir reden nicht über plastische Chirurgie, was ja bei dir vielleicht jetzt gerade eben auch noch mitschwang, von wegen, da könnte man doch noch hier und da was schnippeln oder so.
Ah, verdammt.
und auch nicht irgendwelche technischen Anbauten etc., Implantate oder so. Ne? Es geht tatsächlich darum, ganz grundlegend was genetisch zu ändern.
Ja, rein biologisch. Da ist doch auch noch Platz nach oben bei mir. Also da kann man noch bestimmt was machen. Im Vorfeld, meine Vorstellung von Genetik ist halt so, dass man, wenn man genetisch an irgendwas rummanipuliert, dann manipuliert man immer an einer Zelle oder an Teilen dieser Zelle. Das heißt, nicht das ganze Genom wird auch verändert, aber wir sind im Science-Fiction-Bereich. Wir können das ganze Genom dieser Zelle komplett verändern und anpassen, weil wir ganz genau wissen, in Anführungsstrichen, das wissen wir jetzt natürlich noch nicht, aber die Zukunft, Star Trek weiß es, dort kann man ganz genau sagen, dieses Gen hat diese Funktion, wenn das und das und das, diese Bedingungen stimmen. So. Selbst wenn man das kann, in unserer Welt, selbst wenn man das jetzt könnte, könnte man einen Menschen wie mich gar nicht so manipulieren. Eine Zelle von mir, ja. Aber ich bestehe ja aus Milliarden von Zellen. Und man müsste jede einzelne Zelle mit derselben Manipulation versehen oder zumindest einer annähernd ja gleichen Manipulation. Und das funktioniert nicht. Also das können wir momentan definitiv nicht. Deswegen muss die Technik bei Star Trek einige Schritte, also nicht deutlich, sondern wirklich ganz weit weg. Das muss wie Zauberei aussehen für uns.
Das tut es, ja.
So weit entfernt ist diese Technik, denn man muss halt von Kopf bis Fuß einen Erwachsenen oder auch selbst ein Kind Kopf bis Fuß jede einzelne Zelle verändern, damit eben dies in Kraft tritt, was man eben möchte, diese Veränderung. Das ist bei einer Eizelle, bei einem ungeborenen Leben sicherlich viel, viel einfacher. Aber wie ist es denn in Star Trek? Wie sehen wir das denn da?
Ja, es bleibt doch immer so ein bisschen im Nebel, was sie da so genau treiben. Also sie sprechen immer von DNS-Neuordnung. Das geht dann darum, da irgendwas zu beschleunigen, dass kritische Nervenbahnen entstehen, also dass irgendwelche neuen Verknüpfungen dann dazu führen, dass die Personen dann befähigt sind, etwas anderes zu tun als vorher oder mehr Intellekt aufzuweisen, mehr Stärke etc. pp. Genau. Du hast es eben ja schon gesagt, Den ersten, den wir in Star Trek dazu je gehört und gesehen haben, ist Khan. Ne? Also Khan Noonien Singh, der von der TOS Enterprise Crew, also Captain Kirk und Mannen, gefunden wurde auf der Botany Bay, dem Schläferschiff, der wiederum dort ja seit den Eugenischen Kriegen geschlafen hat, jetzt aufgeweckt wurde, weil sie von der Erde ja geflüchtet sind. Denn die Eugenischen Kriege, das ist ja so ein Begriff, der immer wieder fällt, war da ein Dreh- und Angelpunkt. Und vielleicht sollten wir da so ein bisschen drauf gucken, wann das so gewesen sein soll und was wir mittlerweile alles darüber wissen.
Wann sind die denn gewesen sein werden?
Genau, die hätten gewesen sein sollen in den 90er Jahren, also schon in unserer Vergangenheit. Mhm. Der B-Kanon hat sich dazu auch schon ein bisschen Gedanken gemacht und hat das Ganze dann zum Beispiel in den Untergrund verlegt, damit die da haben stattgefunden haben können, ohne dass wir gemeines Volk das haben mitkriegen müssen.
Uiuiui, ich nachtigall ich über den Trapsen. Also das ist doch eine ganz klare Verschwörung. Also das findet
gerade
statt.
Die Synchronisation war auch schon in TOS-Zeiten da etwas vorausschauender, will ich mal sagen. Und die haben das dann direkt mal aus den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts in die 90er Jahre des 21. Jahrhunderts gelegt. Und die Synchronisation gab es ja auch erst einige Jahre später, also erst in den 70er Jahren. Und da hat man sich vielleicht gedacht, dass es ein bisschen realistischer ist, das Ganze 120 Jahre in die Zukunft zu legen und nicht nur 20 Jahre. Ich weiß es nicht, warum. Später aber im Kinofilm hat man da nicht mehr drauf geachtet, dass die Synchronisation die 100 Jahre noch draufrechnet. Naja, sei es drum. Also eigentlich wäre diese Zeit schon gewesen. Und das ist natürlich schwierig für alle, die denken, dass Star Treks Geschichte so Ich gucke in ein entgeistertes Gesicht bei Peter. Also ja, es ist nicht so gewesen und wir wissen nicht.
Ich hatte gerade ein erschrockenes Gesicht gemacht. Das kann sie doch nicht sagen.
Komplett entsetzt, genau. Also ja, wie auch immer, deswegen sind dann die nachfolgenden Stellen in Star Trek da immer etwas diffuser. Und jetzt auch zuletzt, zum Beispiel in der zweiten Staffel Star Trek Picard, hat man das so ein wenig offen gelassen, was das jetzt genau bedeutet. Wir reisen da ja quasi zurück ins Jahr 2024, ne? Und ja. Sind uns da nicht so einig drüber oder wissen nicht so richtig, haben keine ordentliche Antwort darüber bekommen, wie das nur so genau war. Wir haben dort auf jeden Fall mit Adam Sung, ein Vorfahren von unserer ganzen Sung-Bagage, haben wir da also auch einen Genetiker.
Ich blicke da übrigens überhaupt nicht durch, ne? Die sehen sich ja alle so ähnlich, dass ich überhaupt keinen Unterschied da sehen kann. Aber gut, es ist, nein, ich find's witzig, dass die, wir wissen dann immer sofort, ah, okay, das ist ein Zung. Aber ich raff es echt nicht, ob das ein Enkel, Urenkel oder was auch immer ist.
Naja, die wievielte Generation im Vorfeld das ist ja auch nicht so definiert. Also ja. Wir haben ja auf jeden Fall Adam Sung im 21. Jahrhundert, der versucht eben, was geht. Er versucht, Verbesserungen vorzunehmen am menschlichen Genom, aber auch künstliches Leben zu erschaffen. Der hat schon Dutzende von Töchtern da quasi mehr oder minder an der Petrischale herangezogen, die erst nur wenige Stunden überlebt haben, später bis zu 4 Jahre. Und jetzt sehen wir hier dann in dieser Staffel eben Core, die dann seine letztmögliche Version von einer Tochter darstellt, die allerdings auch immer noch einen Gendefekt hat. Ne? Also die kann nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt werden, das wäre für sie tödlich, lebt also ihr ganzes Leben lang in einem Reinraum. Und nichtsdestotrotz, also darüber hinaus, erfahren wir auch, dass er auch Experimente vorgenommen hat an ja obdachlosen Veteranen, also hat da an ja Soldaten gearbeitet. Und es ist ja auch ein Teil dann der weiteren Handlung in dieser Staffel, diese Soldaten, die da noch hervorgehen oder zu denen er dann irgendwie Kontakt hat. Die werden ja dann in dem Rest der Staffel auch noch wichtig. Da geht's dann allerdings um die Borg und das soll uns heute nicht scheren. Allerdings führt das Ganze dann dazu, dass, also das fliegt auf, was er da für illegale genetische Experimente vorgenommen hat. Er hat gegen das Shenzhen-Abkommen oder die Konvention verstoßen. Das ist eben ein Abkommen da im 21. Jahrhundert, das regelt, wie mit humangenetischer Forschung umgegangen werden kann. Ja, dagegen hat er verstoßen und deswegen kriegt er jetzt also seine Forschungsgelder gekürzt oder gestrichen sogar, ne? Also er ist also komplett jetzt aufgeflogen und in einer gewissen Hinsicht auch ruiniert und wendet sich dann am Ende dieser Staffel ja auch dieser Papierakte, nachdem seine digitalen Daten alle gelöscht wurden, dieser Papierakte, auf der steht Khan zu. Das lässt natürlich jetzt offen. Ist das alles schon gewesen? Ne? Also ist Khan schon mit seinen Mannen in die Botany Bay gestiegen und von dann geflogen im Schläferschiff? Oder kommt das jetzt erst noch? Das ist halt so ein bisschen offen.
Naja, für mich ist es relativ klar, denn diese Akte, das ist ein alter Papierorden. Was heißt, der sieht nicht alt aus, aber das ist halt ein Pappordner. Ja. Während alles andere, wenn du dich da in seinem Haus umschaust, der hat diese Kampfdrohnen, der hat alles Elektronik, der hat diese Monitore, die nur sichtbar sind, wenn sie eingeschaltet sind. Alles ist super digital. Und dann hat er diese alte Akte und die soll neu sein? No way.
Naja, neu im Sinne von, dass er da jetzt weiterarbeitet. Nee, ein alter Gedanke, der halt in die Schublade gewandert ist, wo man jetzt weiterarbeiten kann. Aber ich sehe es auch tatsächlich so. Ich denke, das ist schon gewesen, ne? Khan ist schon lange in Kryo-Schlaf und auf seiner Reise und irgendwie will ja Sung jetzt hier an diesen alten Daten nochmal anknüpfen, weil das erfahren wir dann in Enterprise ein Jahrhundert später, dass auch sein Nachfahre Eric Sung auch da noch dran gearbeitet hat an dieser ganzen Thematik.
Naja gut, irgendwo muss es ja herkommen und am Ende schiebt man ihm den schwarzen Peter zu, weil ja er dann doch die Augments ganz hochgezogen hat, ne? Zu einem Zustand, der merkwürdig ist. Warte mal, jetzt fällt mir gerade ein, wir haben ja, du hast ja gerade über diese Soldaten gesprochen, ne? Bei denen ist es ja auch wieder so, dass entweder nur ein Teil des Körpers modifiziert, also augmentiert sein kann, oder eben, die sind halt von Kindheit, oder nicht von Kindheit, sondern von Embryo an verändert worden, also als einzelliges Leben. Aber das ist ja nicht der Fall, das waren ja Kriegsveteranen. Nee,
also bei diesen, genau.
Ja, und deswegen,
aber da hat er Experimente durchgeführt und seine Töchter, die hat er ja quasi von null auf künstlich erzeugt, ne? Also er hat da an beidem gearbeitet, um sich, ja, ich meine, irgendwo muss es wissen und die Erfahrung ja auch irgendwie herkommen, ne?
Ein anderer Punkt ist bei Kore und so weiter, oder beziehungsweise die Geschwister. Also kann man die Geschwister nennen, ja, also die Vorgängerin von Kore, die ja identisch aussahen wie sie.
Ja.
Dass die mit 4 Jahren gestorben sind, lag das, also so wie ich es verstanden habe, lag es halt auch daran, dass die eben in einem Reinraum leben mussten, haben sich vielleicht jetzt irgendwas eingefangen, keine Abwehrstoffe, und dann sind sie wahrscheinlich deswegen, haben deswegen nicht überlebt. Kore ist scheinbar ja auch nicht so alt, verträgt kein Licht und so weiter. Ich sage es mal so, das ist eine der schlechtesten Augmentierungen, die ich kenne. Aber dann ist sie aber auch, Kore selbst kein Augment, wenn ich das richtig sehe, sondern sie ist quasi ein Klon, oder? Sehe ich das falsch?
Also ich denke schon, dass sie also künstlich tatsächlich von null an erschaffen wurde. So verstehe ich das, ne? Dass es nicht darum geht, jetzt zum Beispiel wie bei diesem Experiment an den Soldaten oder an den Veteranen, ne, an denen etwas zu manipulieren, etwas zu ändern, sondern eben von Grund auf Leben zu erschaffen. Darum geht es ihnen, glaube ich, ne?
Okay, nee, das habe ich tatsächlich nicht so verstanden, dass das Leben erschaffen werden soll. Wenn das der Fall ist, dann schon mal Respekt, dass er es überhaupt so weit gebracht hat. Aber okay, ja, dann gilt das wahrscheinlich zum Sammeln von Informationen für eine Augmentation. Ja, okay, gut. Das wollte ich nur einfach mal selbst für mich erarbeitet haben, weil ich, ehrlich gesagt, diese Chore-Situation leuchtete mir nicht so ganz ein.
Ja, also jetzt, wie gesagt, jetzt gibt's so ein bisschen den Interpretationsspielraum, wie man das eben möchte. Sind jetzt die eugenischen Kriege in den 90ern gewesen oder kommt da jetzt gerade erst noch was oder wie ist das? Weil der Kanon war da in der Vergangenheit auch etwas, ja, schwammig, was so mit den, auch mit dem Dritten Weltkrieg und oder so weiter war, ne? Also man konnte es teilweise schon auch irgendwie so ein bisschen zusammenwürfeln oder mischen, wie auch immer. Naja.
Ja. Es gibt ja Reglements, ob augmentiert werden darf oder nicht. Und es gibt tatsächlich einige Stellen, wo wir sehen, dass augmentiert werden darf, oder wir hören zumindest, dass augmentiert werden darf, zu einem gewissen Anteil. Aber der größte Teil und normalerweise eben nicht. Diese Verbote beruhen eben auf diesen eugenischen Kriegen, wie ich es verstanden habe, ne?
Genau. Also vielleicht, um das Ganze noch ein bisschen auszumalen, ne? Also Khan war einer derjenigen, die auf der Erde in den 90er Jahren, so sagt uns das eben TOS und später auch Enterprise, was ja davor spielt, die Macht übernommen hat. Also im Jahr 93 hatten eine Gruppe von den sogenannten Übermenschen quasi die Herrschaft in über 40 Staaten übernommen. Khan hätte auch geherrscht über quasi mehr als ein Viertel der Erde und dort eben auch von 92 bis 96 geherrscht. Okay, das widerspricht sich das nicht mit den Zahlen. Oh je, oh je. Okay, also 92 bis 96 absoluter Herrscher über mehr als ein Viertel der Erde. Es gibt auch so eine, also ja, also ich glaube schon, dass die Geschichtsschreibung, dass Kirk da ordentliche Zahlen hat. Naja, es gibt auch eine gewisse Romantisierung, so nennt es Spock zumindest, sehr verwundert, was Khan als Person und als Herrscher quasi da einnimmt. Also Kirk, Pille und Scotty finden das schon faszinierend, ne, was er da geleistet hat irgendwie, auch wenn er da quasi als Diktator geherrscht haben muss. Hätte es unter ihm eigentlich keine Kriege gegeben, erst eben als andere HerrscherInnen dann angegriffen haben, hätte es dann eben großen Krieg gegeben. Es gibt da auch verschiedene Aussagen. Es ist natürlich immer so die Frage, aus wessen Perspektive wird da gerade gesprochen? Was sind denn das für Kriege genau gewesen? Also haben da
sind
quasi...
Sind Bomben gefallen?
Ja, das natürlich, das denke ich ja, auf jeden Fall. Das wird auch gesagt, aber...
Cyberkrieg? Könnte ja auch sein, dass es irgendwo auf einer anderen Art und Weise stattfand oder so.
Ja, also theoretisch wird im Arkanon schon davon gesprochen, dass Bomben gefallen sind und so weiter. Es sind offiziell 30 Millionen Menschen gestorben. HistorikerInnen gehen eher von mehr aus, von 35 Millionen. Also es wird aber auf jeden Fall eher so gesagt, dass ist so, also es scheint mir so, als eben, dass die Staatsoberhäupter, eben diese augmentierten Staatsoberhäupter, quasi sich gegenseitig angegriffen hätten, um womöglich mehr Macht zu vereinen. Na, also was ist der Ursprung? Es ging wahrscheinlich um mehr Territorium zu erlangen. Ne? Aber nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, dass der Krieg natürlich dann auch relativ schnell kippt. Und weil darum geht es ja dann, daraufhin läuft es ja hinaus, dass eben die Bevölkerung, die in Anführungszeichen normalen Menschen, diese augmentierten HerrscherInnen dann auch abgesetzt haben. Also dass es auch dann von Seiten der Bevölkerung einen Krieg gegen diese Machtstrukturen gab.
Also im Grunde sprechen wir von zwei verschiedenen Auseinandersetzungsgrößen. Also
das weiß ich nicht, das ist meine Vermutung. Mhm. Ne?
Ja, in der Tat habe ich nicht daran gedacht, dass ja ein Augment gegen den anderen tatsächlich vorgehen könnte. Für mich war das halt immer ganz normale Menschheit gegen Augments.
Ja, ja. Genau. Okay. Aber so wie ich habe jetzt die Folgen nochmal angeschaut und so wie es sich für mich anhört, war Khan ja ein Herrscher über ein großes Territorium und hat innerhalb dessen eher keine, also da gab es keine kriegerischen Auseinandersetzungen und ne, und also Kirk findet schon eine gewisse Wertschätzung gegenüber dieser Art und Weise, wie er da geherrscht haben muss, was ich ja total verquer auch finde, aber wie auch immer. Mhm. Es gab dann erst eben von außen, von einem anderen Land, womöglich eben einem anderen Herrscher, einen Angriff und dann ging der Krieg los. Und ich denke, dass sich dann in diesen Verkettungen dann einerseits nämlich diese Herrschenden sich gegenseitig für Territorium und Macht und Einfluss bekriegt haben. Aber man weiß ja eben auch, dass die Menschheit sich aufgelehnt hat. Also, dass man diese Machtpositionen entfernt hat, ne? Dass diese Leute eben aus den Machtpositionen entfernt wurden. Und dann am Ende eben so ist es in der Geschichtsschreibung vermerkt, 90 Personen auch verschwunden sind. Und wir wissen ja
90%
Personen, 90 no. Personen.
Ich dachte, oh Gott. Jetzt hab ich gerade einen Verhörer gehabt. Ich dachte so, ja, so 7 Milliarden Menschen, plopp, weg. Das wird schon keinem auffallen.
Ich spreche heute aber nein. Auch so undeutlich.
Wahrscheinlich lag es an mir. Entschuldige bitte. Also ich war gerade schockiert.
Also, und wir wissen auf der Botany Bay, ich glaube, da waren 85 Personen drauf, 12 Kryokammern waren defekt, die Leute sind gestorben und dann haben wir noch 73 Überlebende, also 72 Leute neben Khan. Ja, also sind das wahrscheinlich dann eben diejenigen, die ganz konkret von der Erde verschwunden sind, ne?
Ja, ist mir nicht aufgefallen, dass da in der Zwischenzeit, obwohl, ich meine, ab und zu sehen wir ja von irgendwelchen Raketenstarts, ne, wo man dann sagt, ja, das ist streng geheime militärische Technik, ne? Die sind bestimmt gestartet. Okay, wo ich eigentlich gerade hinlenken wollte, war die gesetzliche Regelung. Und zwar das Verbot von Augmentierungen.
Genau. Das eben auf Grundlage dessen, ne, also jetzt hier am Ende, deswegen hatte ich das noch eingeschoben, ne, die Machthaber wurden eben aus den Ämtern vertrieben, mhm, und dementsprechend konnte sich das dann alles neu finden. Und das suggeriert ja quasi, dass diese Konvention, die in Picard erwähnt wird, womöglich die Grundlage auch dessen ist, ne?
Mhm, genau.
Dass quasi, also weitestgehend genetische Manipulation verboten ist oder eben sehr reglementiert, ganz klar, zu welchem Zweck was gemacht werden darf, irgendwie dargelegt ist. Wir sehen dann in Enterprise, eben dann ein Jahrhundert später, im 22. Jahrhundert, Mitte des 22. Jahrhunderts, in diesem, ich finde schon sehr schön, Dreiteiler in der vierten Staffel, Borderland, Cold Station 12 und die Augments, wie das da weiterging. Da sehen wir dann wiederum einen Sung, eben Eric Sung, der ehemalige Leiter der Cold Station 12 war und dort 19 Embryonen gestohlen hat und sie dann eben auch die Kinder aufgezogen hat. Das waren tatsächlich Embryonen, Überbleibsel aus den eugenischen Kriegen. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, aha, eugenische Kriege, es gab also Embryonen, ne, weil man fragt sich ja dann direkt, wie kam es denn eigentlich, wer wurde denn da wie, wann verändert, in welchem Alter, pränatal, oder ne, in welchem Alter wurden denn da die Personen manipuliert? Und wir haben ja jetzt schon auch gesehen, also schon ganz früh im 21. Jahrhundert, eben in Picard, dieser zweiten Staffel, dass eben an allen Stadien quasi gearbeitet wurde. Und ich denke, so soll es uns auch hier diese eugenischen Kriege suggerieren, womöglich, ne? Also ob jetzt Khan quasi der Petrischale entsprungen ist oder ob da ein bestehendes Kind oder Erwachsener irgendwie manipuliert wurde, das bleibt eigentlich offen tatsächlich im A-Kanon.
In der Tat, entschuldige, ich höre, du sitzt noch, hast noch einen Satz angesetzt, aber in der Tat, wenn man tatsächlich das ganze Genom eines ausgewachsenen oder zumindest eines geborenen Menschen, sage ich jetzt mal so, eines null Tage alten Babys, wenn man das verändern kann oder meinetwegen sogar das eines erwachsenen Menschen, dann kann man auch Embryonen relativ leicht verändern. Zumindest ist das mein Verständnis von der Biologie. Also es würde nichts dagegen sprechen, wenn man das auf einer ganzen Person anwenden kann, auf eine ganze Person anwenden kann, dass man das dann auch an einem Embryo vollführen kann. Und die kann man natürlich auch viel leichter transportieren.
Hm.
Also wenn die gefroren sind oder was ich was, im Schlaf.
Ja. Also hier in Enterprise, da sitzt Dr. Eric Sung dann eben Mitte des 22. Jahrhunderts tatsächlich im Gefängnis und arbeitet weiter handschriftlich, weil was anderes kann man ihm nicht mehr überlassen, an möglichen Modifikationen gegen Krankheiten, also auch für konkrete Verbesserungen der Leistungsfähigkeit. Und er ist der Meinung, warum nicht tun, was man kann, ne? Also warum nicht nutzen, was geht? Also bringt er das Beispiel, den Vergleich mit der Kernspaltung. Vergangenes Leid wiegt ja quasi den heutigen Nutzen nicht auf, ne? Oder dass zum Beispiel die ersten Raumschiffe auch gestartet seien mit Kernkraft und oder mit, also ne, dass das eben kein Argument sei, nicht zu nutzen, was geht. Und er arbeitet da eben weiter dran und ist zum Beispiel auch im Gespräch mit Jonathan Archer darüber, weiß genau, an was für einer Krankheit sein Vater gestorben ist, also Archers, Archer Senior, und ist der Meinung, dass man da hätte was machen können, ne, wenn man es denn dürfte. Wir erfahren also jetzt hier im 22. Jahrhundert, ist auf der Erde ist immer noch alles sehr streng reglementiert. Es ist nicht denkbar, dass hier genetisch manipuliert wird, um zum Beispiel eine Krankheit zu heilen, um da was zu tun. Währenddem wir allerdings an Bord der Enterprise ja den nubulanischen Arzt Dr. Phlox haben, der durchaus ja in die Richtung arbeitet, weil man auf den Nubula, weil man dort tatsächlich schon seit über 200 Jahren genetisch arbeitet. Sagt man das so?
Ja, ja.
Genetik anwendet und das auch sehr erfolgreich, aber eben auch wohl ganz klare Grenzen hat, ne? Also bei Phlox kommentiert das halt auch, sagt, der menschliche Instinkt und der Intellekt gerieten im 20. Jahrhundert auf der Erde aus dem Gleichgewicht, ne? Also da hat man die Sache übertrieben, man hat Sachen gemacht, die würde man halt aus seiner Sicht eigentlich nicht machen dürfen und können.
Also bei Phlox habe ich da einen ganz anderen Eindruck. Ich habe so das Gefühl, oh ja, wir nehmen mal eben, ich meine, später machen die ja auch, also Phlox ganz besonders, ne? Der macht ja dann diese Trip-Sache mit diesem
Ja, da handelt es sich ja um ein Klon, was mit Menschen anders abgegangen ist, als das mit anderen Spezies passiert wäre, was ihn halt sehr überrascht hat. Und über Klone wollten wir heute nicht sprechen, deswegen würde ich das tatsächlich in einer entsprechend andere Folge auslagern.
Aber ich wollte halt nur etwas über seine, naja, ethische Veranlagung sagen. Also ich sage jetzt nicht, dass er ein unethischer Arzt ist, denn er hält sich ja bei Dear Doctor auch zurück und hält sich an Regeln, die noch nicht mal seinem Volk entstammen. Die Dedumbulaner sind, soweit ich es weiß, nicht Mitglied der Föderation zu dem Zeitpunkt.
Oder es gibt zu dem Zeitpunkt keine Föderation. Die Sternflotte ist rein von der Erde. Aber es gibt eine enge Zusammenarbeit zwischen Denobula und der Erde, wie zum Beispiel Cold Station, also ja, man sagt es so halb deutsch, halb englisch, weil es der deutsche Titel auch ist, ne? Also Cold Station 12 ist eine geheime Forschungsstation dieser beiden Planeten.
Ne? Warum also ist die geheim?
Weiß ich. Ja, es ist halt ein heikles Angriffsziel womöglich. Also da werden sowohl Seuchenerreger gelagert und erforscht, als auch eben diese über 1800 Embryonen aus den vergangenen Tagen, weil sich die Staaten der Erde nicht haben einigen können, wie man mit denen nach den eugenischen Kriegen umgehen soll, hat man sie dann eben eingefroren und später, als das denkbar und möglich war, eben auf diese Station ausgelagert.
Ach, ich finde es ein bisschen schwierig, dass auf der einen Seite ganz übel und verboten, auf der anderen Seite, ja, ist ja nicht schlecht, wenn wir das Wissen dann doch haben. Ich verstehe es natürlich.
Na, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es darum geht, das Wissen einzulagern, sondern dass es wahrscheinlich einfach ethische Vorbehalte gäbe, die Embryonen zu töten. Oder ist halt die Frage, ne? Wo fängt Leben an? Ja. Das ist ja altes Thema und alte Frage, auch beim Thema Abtreibung. Und da geht es wahrscheinlich eben darum, was will man mit diesen Embryonen machen? Wer will und kann das entscheiden? Und solange das eben ja nicht so entschieden wird, dass man sagt, man möchte die eben ja vernichten, töten, wie auch immer.
Dann halten wir sie einfach geheim. Also ich finde das so, naja. Okay, gut, aber da kann man ja so oder so dazu stehen. Es ist jetzt so, das ist geheim. Cold Station 12 hört sich halt auch schon so verboten an, ne? Die kalte Station. Wir wissen, dass es da Verbote gibt. Und ich wollte es noch mal ein bisschen klarer formulieren. Es gibt nicht nur Einschränkungen, sondern es gibt, so wie ich das hörte, die Erlaubnis zumindest zur Vermeidung von.
Das ist später.
Zu diesem Zeitpunkt ist das noch nicht der Fall. Ich da ist es noch komplett verboten.
Genau, okay. Also es sieht so aus, als ob hier im 22. Jahrhundert auf der Erde wirklich alles ganz klar reglementiert ist und verboten ist. Ne? Und das ist ja dann eben auch der große Unterschied zwischen Denobula, ja genau, jetzt ist es richtig, weil dort arbeitet man ja durchaus mit Genetik. Ne? Da wird es ja angewendet, auch für Heilung etc. Also auch ganz konkret eben hat man da ganz viele positive Erfahrungen gemacht, aber Phlox verurteilt eben das, was auf der Erde passiert ist.
Ja, das Wort Genetik schwingt in unseren Ohren so negativ mit. Und das ist sie gar nicht. Heute wird Genetik auf unserem Planeten betrieben und die schützt Leben. Die ist wahnsinnig positiv. Aber irgendwie, sobald man das Wort Genetik in Star Trek ausspricht, machen alle so. Dann darf keiner drüber sprechen. Psst, nee. Hier, hast du die mit den schwarzen Badges gesehen? Die kommen gleich vorbei und holen dich ab. Also, ich finde, dass Genetik generell immer so ausschließlich negativ gesehen wird, dass das auch positive Chancen bringt, wie beispielsweise Impfstoffe. Also, ich meine, ist nur ein Beispiel. Ja. Es wird daran gearbeitet, um Krebs zu heilen. Mal sehen, ob das irgendwann hinhaut. Aber wenn man nicht dran arbeitet, kann man es nicht heilen. Ganz einfach.
Ja, genau. Und also da ist dann halt immer die Frage, ne, wo ist die Grenze? Das ist ja das, was hier auch Eric Sung und Archer besprechen, ne? Ihr Vater hatte die und die Krankheit, ne? Wenn ich jetzt hier meine Arbeit praktisch fortführen könnte, ich wüsste genau, das und das müsste ich machen oder so, ne? Das und das könnte ich heilen. Also er nennt ganz konkrete Beispiele, so in Anbetracht dieser ganzen A4-Seiten, die in seiner Zelle kleben, an den Wänden tapeziert sind. Und Archer bespricht das auch mit Phlox, ne? Und er sagt, aha, sie haben mit Zoom gesprochen, es geht darum und so, verstehe. Mhm. Ne, die Frage ist halt, ne, also heute sehen wir ganz klaren Nutzen bei Impfstoffen und zum Beispiel beim Thema Krebs und so weiter, ne? Und dann ist immer die Frage, wie weit geht man, wo geht man damit hin, welche Krankheit kann man damit angehen, in Anführungszeichen, ne? Wenn es darum geht, sich vorsichtig nach vorne zu arbeiten, dann sind wir, glaube ich, also ziemlich viele, ich hoffe alle, irgendwie pro, ja? Da wollen wir, dass es da weitergeht. Aber also gleich hier so in einem Science-Fiction-Konzept, wo uns alles gefühlt relativ schnell um die Ohren fliegt, ne, da sind wir dann vorsichtig. Und dann ist es so, wie du sagst, so, oje. Ja. Oh, schlimm.
Ja. Ja, und dann kommt halt immer noch das Bild, was ich eben gerade noch sagen wollte, ergänzen wollte, vom Wissenschaftler, der ja sowieso immer in Science-Fiction ganz schlecht davon kommt. Sobald Wissenschaftliches an der Wand gemacht wird, ob es direkt an die Wand geschrieben wird oder Zettel an der Wand hängen, ne, ist eindeutiges Zeichen für Wahnsinn. Es ist immer so. Immer. Wenn Zettel an der Wand hängen, dann fehlt nur noch der Wollfaden, der dann so gespannt wird. Also ich habe immer das Gefühl, sobald Zettel an die Wand kommen, ist das Bild vom wahnsinnigen Wissenschaftler komplett. Ich hasse es. Aber gut, Eric Sung ist schon ein bisschen besonders, was das angeht.
Ja, ja. Also so sein Motiv, er spricht halt von Geschöpfen der Zukunft, ne? Mhm. Das sind seine Kinder, die er da aufgezogen hat. Er hat die ja dann auch 10 Jahre nicht gesehen, er war lange inhaftiert. Ach. Und als sie dann wieder aufeinandertreffen, dann merkt er auch, dass die sich nicht so entwickelt haben, wie er sich das erhofft hatte. Und als sie dann zusammen die restlichen Embryonen stehlen und er dann tatsächlich dort weitere Genmanipulationen vornehmen will, um ihn, und das sagt er dann auch noch ausgerechnet quasi dem Anführer Malik seiner Kinderbande da, in Anführungszeichen, die sind jetzt auch schon erwachsen und ja, der Malik zeichnet sich eben als jemand aus, der einfach alle ermordet, die ihm im Weg stehen oder die ihm gerade nicht passen. Und dem sagt er dann auch noch, dass er das gewalttätige Verhalten von diesen Embryonen quasi nochmal überarbeiten muss, weil er will ja nicht, dass alle so sind wie quasi Malik, auch wenn er das so nicht explizit sagt, ist es dann ein Schock für Malik dann wiederum, da entbrennt sich dann halt der Streit, dass das Ganze dann auch noch eskaliert, dass Sung dann eben vor seinen eigenen, in Anführungszeichen, Kindern flüchten muss. Das wäre ja eine Persönlichkeitsänderung, ne? Und Sung hält es halt für eine gewisse Fehlerreparatur, denn diese Embryonen sind ja von Anfang an schon manipuliert und ne, nicht in Anführungszeichen natürlichen Ursprungs. Und Malik stellt dann aber die Frage der Schöpfungsabsicht, was ich ja auch total spannend finde, weil er meint, die Schöpfer, also sein Schöpfer in Anführungszeichen und eben auch diese anderen, ja, Augments, sie verstehen sich da schon eben als, ich will mal sagen, als Volk. Mhm. Hätten ihn aber wahrscheinlich genauso gewollt. Und Sung weist halt nur darauf hin, dass das halt damals einfach nicht anders möglich ist und dass auch er, als er vor 20 Jahren da nochmal Hand angelegt hat an die Embryonen, es eben auch nicht besser konnte. Aber mittlerweile hat er eben viel Zeit gehabt, in die Forschung sich zu knien und da nochmal dran zu arbeiten. Und ja, das ist natürlich jetzt ein Problem, ne? Was ist denn die Forschung, was ist denn die Schöpfungsabsicht, ne? Wenn von vornherein schon manipuliert wurde, wo ist es denn richtig und wo ist denn das Ziel erreicht, ne? Das finde ich ja interessant, dass Malik dann hier also quasi seine Fälle wegschwimmen sieht, weil das, was ihn ausmacht, bei den anderen eben weggenommen werden soll.
Ist er vielleicht einfach nur ein Narzisst und findet sich halt ganz großartig, hat überhaupt nichts mit der Augmentation zu tun. Ist also so narzisstisch, dass er sich sagt, naja, er will mich quasi, also das Genom verbessern, also ändern, dann wäre ich ja nicht perfekt. Und weil es nicht sein kann, weil ich ja perfekt bin, denn ich kann ja nicht anders als ich sein, weil ich also so perfekt bin, darf das nicht sein, dass verbessert wird von einem perfekten Zustand. Von einem perfekten Zustand geht's immer nur nach unten. Hm. Und ich denke, also so empfand ich's, dass, ja, aus dieser Perfektion heraus eben nicht nach unten gegangen werden darf oder beziehungsweise auch nicht nach oben schon mal gar nicht gegangen werden darf, dann wäre ich ja nicht mehr perfekt. Und deswegen unterbindet er das, also gewalttätig.
Ja, ja. Naja, es ist halt, also er stellt ganz klar die Frage, ob Sung das Recht hätte, was zu ändern, ne? Und aber es ist eben, wie du sagst, ne? Es ist eine Frage der Perspektive, ne? Was ist denn das Ziel, was ist der Anspruch und was ist perfekt, in Anführungszeichen, ne? Mhm. Genau, ja. Ja, also Archer stellt halt fest gegenüber Sung, dass die Gewalttätigkeit in der Natur läge, eben dieser Person, dieser Sungschen Kinder. Und dass sie halt eben genauso hergestellt worden wären. Und deswegen wären sie so und man kann ihnen nicht vertrauen. Und Sung kann sich nicht darauf verlassen, dass er mit ihnen sprechen kann. Und das ist halt eben auch genau das, ne? Ist es so, ne? Sie sind von ihrer Natur her so, aber sie sind halt nicht aus der Natur so, ne? Selbst wenn sie es wären, na gut, okay. Aber von daher, ja, es ist schon irgendwie ironisch irgendwo, ne? Ja.
Welche Eigenarten hätten denn die Schöpfer überhaupt, also ich nenne sie jetzt mal einfach Schöpfer, es hört sich so groß an, ne? Welche Eigenschaften hätten die denn haben wollen? Was wäre denn so ein Ideal eines Über- oder Supermenschen oder so? Was ist denn das? Gibt es da irgendwelche Kriterien, die wir irgendwie wo hören?
Ja, das ist eben das ist eine gute Frage. Das ist der Punkt, ne? Also wir wissen auf jeden Fall hier, Sung hält seine Augments hier eben einmal für frei von Krankheiten, haben eine doppelte Intelligenz und Lebenserwartung und das Fünffache an Kraft. Das ist auch das, was wir aus TOS her kennen. Und natürlich die Außenperspektive dann aus dem 23. Jahrhundert aus spricht einfach davon, dass es eine fanatische Gruppe von Wissenschaftlern gewesen wäre, also oder WissenschaftlerInnen. Es wird halt auch nie irgendwie weiter gegendert oder so, deswegen weiß ich es nicht. Deswegen wird eigentlich immer nur von Männern gesprochen oder im Englischen ist es ja dann auch manchmal nicht so definiert. Und dass man eben versuchte, die Menschheit zu verbessern, ne? Aber was dann im Konkreten da jeweils das Ziel war, ist halt die Frage, ne? Wir erfahren auf jeden Fall dann in TAS, in dieser animierten Serie aus den 70ern, als wir auf den fünften Klon von Dr. Stavros Keniklios treffen, auf einem anderen Planeten, dass der heute noch daran arbeitet, quasi den Frieden zu bringen. Also, dass es eben darum geht, tatsächlich eine Herrscherspezies zu etablieren, die auf anderen Planeten für Frieden sorgt. Und als Kirk dann sagt, wir haben ja die Föderation gegründet, wir haben ja Frieden, dann ist dann quasi so sein Motiv dahin. Und er lässt sich, wie das halt in TAS dann auch so üblich ist, relativ schnell überreden, eben ein anderes Ziel zu verfolgen, weil wir wissen ja auch, er hat ja Spock auch schon geklont, der dann so riesig groß ist, ist dann Spock 2. Also ein riesen Spock, der dann zusammen mit dem Doktor auf dem Planeten verbleibt und daran arbeiten will, dass es der Gesellschaft dort besser geht, weil dort leben so Pflanzenwesen, zu denen der originale Doktor Stavros eine Krankheit mitgebracht hat. Also ich glaube, wieder irgend so eine Grippe oder irgendein Virus oder so, der dann dafür gesorgt hat, dass die auf dem Planeten aussterben. Und die letzten Überlebenden, denen soll jetzt noch geholfen werden, der Zivilisation. Dort soll geholfen werden, Spock und der Doktor werden daran arbeiten. Wir haben das, wir haben ja schon gesehen, in Lower Decks, in dieser einen Sammlung, in dem Museum, der Ausstellung des Sammlers.
Die Knochen.
Dass zumindest Spock irgendwann gestorben sein muss, weil man da ein Skelett hatte, das wir relativ eindeutig auf ihn irgendwie zurückführen können.
Ja, der war ja aber schon alt. Ich meine, der andere Spock ist ja auch schon tot. Also so ist es jetzt nicht.
Ja. Ja, genau. Es war natürlich sehr lustig, dass man sich dieser TAS-Folge erinnert hat, ja. Ja, also so viel irgendwie zu den Motiven, ne? Also es geht halt irgendwie immer nur darum zu sagen, wir wollen die Menschheit verbessern, wir wollen Leute, die irgendwie besser über andere herrschen können, die sollen Frieden bringen, irgendwie ein Stück weit hat ein paar Jahre lang Khan das ja offenbar auf der Erde gemacht. Aber in dem Moment, wo es dann eben Machtkämpfe untereinander gibt, dann ist dann halt auch wieder nichts gewonnen, ne? Und dann stellt sich halt so schon die Frage, was das Motiv ist überhaupt. Augments zu erschaffen.
Ja, gut, das Erschaffen ist fraglich. Ich denke mal, sobald es machbar ist, wird es gemacht.
Ja, aber man kann es ja so und so machen, ne?
Aber wir Menschen sind nicht so.
Oje, oje. Ja, also Archer sagt ja, sie sind halt so gewalttätig erschaffen worden. Und Sung sagt ja auch, na ja, aber damals wusste man es halt nicht besser. Man kann ja jetzt noch mal was ändern. Ne? Es könnte ja auch anders sein. Der Schwerpunkt könnte ja auch woanders liegen. Es geht ja nicht darum unbedingt, dass sie dahin tendieren, eben andere zu dominieren und zu unterwerfen. Ne? Es könnte ja auch ganz anders laufen.
Ja, was uns auch immer irgendwie gesagt wird, also eine der Merkmale von den Augments, also von den augmentierten Personen, ist ja, dass sie angeblich viel intelligenter seien. Also ich hatte vorhin einen Scherz darüber gemacht, aber irgendwie, ich sehe es generell auch nicht. Die seien so viel schlauer, aber Kirk kann Khan wie eine Marionette spielen, weil er weiß, dass er total auch narzisstisch ist, dass er größenwahnsinnig ist und kann ihn manipulieren und führt ihn damit ins eigene Verderben. In, was war das, Star Trek 2, ne? Und das finde ich so wenig schlau. Die simpelsten Personen lassen sich emotional so auf diese Art und Weise ausspielen, dass sie ihre Hass überhand nimmt und man quasi sich dessen, deren eigenen Hass bemächtigt und sie Fehler machen lässt. Aber ist das denn intelligent? Ich behaupte, es ist nicht.
Ja, gut, ist immer die Frage, ob der IQ dann da immer so viel hilft, ne? Also, es wird immer wieder wiederholt, das ist ursprünglich in TOS gefallen, dass enorme Fähigkeiten auch Ehrgeiz erzeugen würden. Und wie gesagt, ich gehe halt davon aus, dass es halt tatsächlich eben Eigenschaften sind, die ja, auf die hingearbeitet wurde mit dieser Augmentierung, ne? Mhm. Also ich denke, es könnten auch einfach andere Eigenschaften hervorgehoben worden sein, ne? Ist halt die Frage, wie viel war jeweils beabsichtigt und was hat sich dann ergeben, ne? Wenn man dann einen Dominostein umschmeißt, ist immer die Frage, was fällt dann daraufhin noch um und konnte man das vorher absehen?
Mhm. Ja. Ja gut, es ist sehr, Genetik ist sehr komplex. Ja, ja, das, also vielleicht wird ja Hass auch augmentiert. Also es ist ja, es liegt ja jetzt nicht sofern, das heißt, wenn beispielsweise sogar Emotionen stärker sein können, vielleicht haben die auch stärkere Emotionen, dass die quasi wie Vulkanier sind, nur ohne Unterdrückung. Und Vulkanier waren sehr gewalttätig.
Ja, beziehungsweise, ne, was ist denn mit anderen Emotionen? Es könnte ja auch Einfühlungsvermögen erhöht sein, ne? Das wäre ja auch denkbar. Aber wir haben halt auf der Erde erlebt, dass es dann zur Machtergreifung kam, dass es eine Selbstüberhöhung gab aufgrund von körperlichen und geistigen oder geistiger Überlegenheit, ne, dass man daraufhin dann meinte, man müsse über die anderen herrschen und sie unterdrücken. Man könnte ja auch auf andere Art und Weise, meinetwegen zum Beispiel, anführen zum Beispiel. Oder ja, man könnte auch gar keine Ambitionen dergleichen haben. Ne?
Mhm.
Tja, also frage ich mich halt, ist es nur ungünstig gewählt, wie die Disposition war? Oder ja, also ich denke nicht, dass es automatisch so laufen muss. Ich glaube tatsächlich, dass die WissenschaftlerInnen da ihr Nötiges zu beigetragen haben, ne? Naja, auf Deep Space Nine sehen wir da später auch noch ein bisschen was und das finde ich auch noch sehr interessant, da sollten wir auf jeden Fall jetzt auch noch ein bisschen hingucken. Aber bevor wir da hinkommen, noch mal so ein bisschen zum zeitlichen Ablauf. Also wir hatten eben einmal diese strenge Reglementierung auf der Erde, dann offenbar im 23. Jahrhundert auch noch. Wobei wir in TOS, also das ist natürlich so ein Thema, das kommt immer mal wieder auch auf, dass es eugenische Programme wo gab, dann zum Beispiel auf einem anderen Planeten und so weiter, in Platons Stiefkinder, eine Folge, die ich mir jetzt gestern nicht nochmal komplett angeguckt habe, weil ich sie wirklich schlimm finde. Aber dieses Volk auf dem Planeten besteht aus 38 Personen und die leben da schon seit über 2000 Jahren, weil die eben ihren auf ihrem Heimatplaneten einem Eugenikprogramm entsprungen sind. Und jetzt ist natürlich die Frage, sind die dort weggereist, weil man sie dort nicht mehr haben wollte, ertragen konnte oder dort nicht leben konnten? Oder weil sie eben als eigene Gesellschaft innerhalb dieser 38 Personen auf einem anderen Planeten am besten existieren können, wie auch immer?
Also ich hätte eine Antwort auf diese Frage. Auf mich wirkt es ganz klar, die sind rausgeschmissen worden. Also
für mich, ehrlich gesagt, ist es ziemlich auch klar, ja. Also sie sind dann dort, nennen sich dann auf dem Planeten eben auch die Platonier und sind sehr unangenehme Personen. Mhm. Dann haben wir in TNG das Thema durchaus auch, was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil man zu dem Zeitpunkt zum Beispiel in der zweiten Staffel noch gar nichts im Kanon dazu festgeschrieben hatte, dass es quasi dieses Verbot aufgrund der eugenischen Kriege gab. Das wirft halt im Nachhinein viele Fragen auf über diese Folge mit Dr. Pulaski. In der zweiten Staffel die jungen Kreise.
Ach ja.
Da reist man zur Darwin-Station, dort leben genetisch veränderte Kinder, also sind irgendwie 6 Jahre alt, sehen aber eher so aus wie 26 oder meinetwegen 20. Und die sind mit einer, wieder mal eine Krippe in Berührung gekommen. Es gab ein Schiff, das andockte und eine sehr exotische, wie heißen sie, telosianische Krippe, mit der sind sie in Berührung gekommen und ihre Körper haben also aktive Antikörper hervorgebracht, die genetische Struktur der Menschen in ihrer Umgebung aktiv verändert, sodass sie schnell altern. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann es denn überhaupt sein, dass es diese Kinder überhaupt geben kann. Wie kann es denn diese Forschungsgeschichte da geben? Jetzt könnte man sagen, aha, naja, interessant, dann sind das womöglich WissenschaftlerInnen, die sich der von der Föderation abgekoppelt haben oder von der Erde abgekoppelt haben. Ist das vielleicht von einem anderen Planeten, wo das in Ordnung geht oder so? Also, aber naja, man kann da viel reininterpretieren und sich Sachen ausdenken. Das passt bestimmt auch dann irgendwie wunderbar. Also, aber einfach in dieser zweiten Staffel gab es diesen Hintergrund einfach noch nicht. Von daher erübrigt sich da eigentlich ziemlich viel drüber nachzudenken. Und dann später sehen wir, oder wir sehen das auch immer mal tatsächlich, dass eben zur medizinischen Anwendung oder zur Heilung ganz konkret genetische Manipulation stattfindet. Na, wie du zum Beispiel eben auch sagtest, den Genesis in dieser TNG-Folge, dass Dr. Crusher eine synthetische T-Zelle bei Lieutenant Barclay einbringt, weil seine T-Zelle, die eben dafür zuständig ist, auch wieder so eine Grippe irgendwie quasi zu bekämpfen im Körper, inaktiv ist. Und blöderweise aktiviert die nicht nur diese eine inaktive, sondern es einfach alle Gene, weswegen dann da wahnsinnig was los ist auf dem Schiff.
Also witzigerweise aktiviert sie nicht nur alle Gene von Reginald, sondern alle Gene auf dem Schiff. Ach, das ist so.
Naja, es gibt eine Mutation und es entsteht dann ein mutiertes Virus und das wiederum ist über die Luft übertragbar und ne, naja.
Pass auf, an diesem Punkt müssen wir sagen, wenn wir das jetzt erstmal so betrachten, okay, so weit, so unglaubwürdig. Aber was dann passiert, ist nochmal ein Schritt, bumm. Da platzt mir
ja,
der Kopf.
Ja, ja. Ja, also Barclay entwickelt sich dann zu einer Riesenspinne und alle anderen entwickeln sich auch zu den wildesten Möglichkeiten hin. Ne? Also Amphibie, Pinseläffchen, Neandertaler und. Ja.
Es wurden jetzt gerade eben diese Tiere genannt. Ne? Einer davon ist Riker. Ne? Es ist ganz klar, dass er, was hattest du gesagt, Fisch hast du gesagt?
Spinne, Amphibie, Spinne. Das ist.
Ja, genau. Amphibie, richtig, genau. Amphibie, Pinseläffchen, Neandertaler oder Spinne, ne? Welches könnte denn wohl Riker sein? Das ist wohl ganz klar, ne? Natürlich ist der Neandertaler in der Gruppe. Aber dass ausgerechnet Captain Picard das Pinseläffchen ist, finde ich ein bisschen. Also generell ist das totaler Bullshit, ne? Eine Spinne. Ich meine, entweder ist es ein Mensch oder nicht. Und der hat halt, ich meine, es gibt halt tatsächlich, wir haben, ich glaube, 50% oder 60% unseres Genoms gleich mit einer Banane. Aber trotzdem würde ich, wenn diese Gene aktiv sind, nicht zu einer Banane werden oder ich würde mich pellen.
Oh, wer weiß.
Ja, wer weiß. Okay, gut. Ja, aber eine Spinne oder ein Pinseläffchen.
Ja, du siehst, es passieren schlimme Dinge. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass man weiß, was man tut, ja?
Alle Gene. Also ehrlich, Pulaski hat einen Nobelpreis verdient durch diese zufällige Entdeckung. Das ist ja großartig. Mhm.
Ja, was ich also sehr stark finde, ist dann in der 5. Staffel auf Deep Space Nine Dr. Bashirs Geheimnis. Da kommt also raus, dass er als Kind tatsächlich genetisch aufgewertet wurde. Seine DNS wurde neu geordnet. Oh, was ein Klopper.
Ja, aber das, Moment, das widerspricht doch allem, was ich da in der ersten Staffel gesehen habe. Das ist doch, also er ist schon kein Schlechter, aber so gut ist er doch auch nicht.
Naja, auf der einen Seite erfahren wir schon, dass er sich ein bisschen zurückgehalten hat, was zum Beispiel das Dartspielen mit Miles betrifft. Ne? Hand-Augen-Koordination ist eigentlich ziemlich perfekt. Aber ja, das heißt ja nicht, dass man sozial auch komplett perfekt ist. Ne? Und das ist ja, glaube ich, in der ersten Staffel eher so sein Thema. Ne? Also er ist super ambitioniert, jetzt hier in dieser, in Anführungszeichen, Wildnis Abenteuer zu erleben und benimmt sich halt zwischenmenschlich ein bisschen ungeschickt. Ne?
Ach, das so, hat ja ach komm, so schlimm ist es nicht. Ich fand ihn eigentlich fast ein bisschen zu aufdringlich, zu Gigolo-mäßig.
Ja, naja.
Aber ist ja. Das, also wenn es danach geht, kenne ich einige augmentierte Personen.
Nee, danach geht's nicht. Das ist eben nicht das Kriterium. Ja. Aber ich finde es interessant, wie das dann hier aufkommt. Ne? Seine Eltern sind an Bord. Man merkt halt direkt, okay, zwischen denen stimmt was ganz gehörig nicht. Vor allem er und sein Vater haben da irgendwie ein Hühnchen miteinander zu rupfen. Und als es dann klar wird, was der Ursprung des Ganzen ist und vor allem auch, wie sein Vater damit umgeht, ne? Wie unverbindlich der immer irgendwie ist für Julian, in Julians Empfinden eben jemand, der sehr verantwortungslos ist und Impulsen nachgeht und so weiter. Und dann halt auch so diese Frage schwebt im Raum, bin ich denn vorher nicht genug gewesen? Ne, so wie ich jetzt da bin, bin ich unnatürlich, ein Monster, ein Freak, aber vor allem, vorher war ich offenbar nicht in Ordnung. Und das ist, finde ich, also ich finde es wahnsinnig gut, wie die Serie, wie hier Deep Space Nine mit dieser Frage umgeht, währenddem wir vorher mit diesem ganzen Genetikkram immer daherkamen mit irgendwelchen größenwahnsinnigen WissenschaftlerInnen, mit irgendwelchen Leuten wie Khan, die dann dabei rausgekommen sind, die denen es darum ging, irgendwie Macht zu ergreifen, gewalttätig agiert haben, und jetzt hier eben dieses neue Thema, das uns hier ereilt. Was können denn andere Motive sein? Und hier erfahren wir, dass Jules, so hieß er damals noch, er hat sich erst später selbst dann tatsächlich Julian genannt, hat ja auch was mit Identitätsfindung zu tun und auch mit einer gewissen, vielleicht einer Neufindung und Distanzierung von etwas anderem. Kurz vor seinem 7. Lebensjahr mit seinen Eltern, also nach Egideon Prime geflogen ist, und dort wurde er über 2 Monate lang genetisch umstrukturiert, oder seine genetische Struktur wurde manipuliert zu dem, wie sie heute ist.
Ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finden kann. Also wie es in der Story eingebettet ist, war schon ein bisschen merkwürdig. Also zuerst, ich meine, die ersten Staffeln war es halt kein Thema. Und dann hat man halt versucht zu retconnen. Und das ist ja auch in Ordnung. Das fand ich gar nicht mal so schlecht gelöst. Aber dann die Schlussfolgerung, wie gehe ich mit dieser Situation um? Wie geht man denn mit jemandem um, der eine hohe Stelle in der Sternflotte hat, die aber eigentlich gar nicht haben darf? Wie geht denn Star Trek damit um?
Genau, also das finde ich ja auch interessant auf jeden Fall, aber ich finde es vorher noch interessanter, ne? Also die gehen ja hier auch emotional ganz an die Basis. Woher kommt denn das? Es sind hier ganz konkret Eltern, die uns gezeigt werden, die ihr Kind erleben, das offenbar anders ist als andere Kinder in dem Alter, ne? Dass eben da etwas herausfällt und womöglich auffällt. Und die Mutter, finde ich, macht sehr glaubhaft, dass es nicht um Scham geht, dass es nicht darum geht, dass man sich für ihn geschämt hätte, sondern dass man ihm bessere Möglichkeiten geben wollte, weil man gesehen hat, wie schwer er sich teilweise mit Dingen getan hat. Er sagt doch selbst, er hat mitbekommen, Gleichaltrige fangen an zu lesen, einen Computer zu bedienen, und er ist immer noch daran, herauszufinden, irgendwie der Unterschied zwischen Katze und Hund und Tür und Fenster. Das sind so seine Beispiele. Ich weiß nicht, ob er das absichtlich überzogen dargestellt hat. Später im Streit wird auf jeden Fall seinem Vater im Gespräch dann auch vorwerfen, dass er quasi ja selber gar keine Chance hatte. Ne? Also zumindest räumt er es für sich so ein, ne? Dass er sich ja halt auch noch entwickeln hätte können. Er war noch sehr jung und also auch so ein Gefühl von Minderwertigkeit. War ich nicht genug für meine Eltern? Warum musste das mir passieren? Daraus erwächst ja auch so viel. Auch wiederum so viel Scham und Geheimnis, ne, weil es eben ein illegaler Akt tatsächlich war, etwas, das verheimlicht werden muss. Heimlichkeiten sind für Kinder ja auch ganz, ganz schwierig nochmal, ne, das sind ja auch extreme Irritationen, ne, als 6-7-Jähriger dann irgendwie damit so einer großen Lüge und einem Geheimnis zu leben, um die eigene Existenz, ne, die Zeugnisse wurden gefälscht, sie sind eben von dieser Klinik zurückgekommen, direkt umgezogen, er musste sich in ein ganz neues Existieren einfinden, natürlich einmal für sich eben mit dem neu erlangten Sein, ne, um nicht konkret zu sagen, was alles gemacht wurde, können wir aber gleich auch noch drauf schauen, aber dann eben auch mit dem Finden in der Gesellschaft, mit dieser Heimlichkeit und dann auch der vielleicht eigenen Hinterfragung immer wieder, war ich vorher nicht genug für meine Eltern, ne?
Ja, das ist schlimm, das ist übel für so ein Kind. Ich weiß es nicht aufzuwiegen mit den, ich weiß nicht, wie es die Gesellschaft jetzt sieht, als Fehler, die er vorher hat, oder diese Schwächen, die er vorher hatte. Ich kann es nicht aufwiegen, und ich glaube, er selbst kann es wahrscheinlich auch nicht, denn sagt er denn, oder deutet er an, dass er tatsächlich lieber nicht verändert worden wäre?
Ich glaube, es ist so ein innerer Kampf. Ne? Dass er auf der einen Seite sich fragt, ob es nicht auch einfach gut gewesen wäre, es zu lassen. Andererseits ist er aber heute das, was er ist, ne? Und genießt es ja auch zum Beispiel zu forschen und in Forschungsfragen weiterzukommen und so weiter. Und auch ein Stück weit genießt er auch, das thematisiert ja manchmal auch so ein bisschen, also freundschaftlich eben mit Miles, ne, dass er eben in gewissen Dingen einfach auch besser ist, ne. Und ich finde, es ist schwierig, denke ich, für ihn einfach auch da mit diesen beiden Seiten umzugehen und dass er da gar keine klare Antwort drauf hätte, oder?
Ja, er muss ja den Ball auch später echt flach halten, um eben nicht Jahrgangsbester zu werden und so weiter. Oder auch das kann natürlich, ich weiß nicht, beschämen, dass man sich zurückhalten muss. Also irgendwas ist in ihm, dass er das nicht an den Vordergrund oder in den Vordergrund treten lässt. Vielleicht auch eben, um diese Sache weiterhin zu vertuschen.
Auf jeden Fall. Die Vertuschung ist ganz, ganz wichtig natürlich. Ne? Sonst, also allein die Grundlage, dass er genetisch aufgebessert ist, ist eigentlich ein Ausschlussgrund aus der Sternflotte. Er hätte nie aufgenommen werden dürfen. Wäre das bekannt gewesen, wäre, hätte er sich gar nicht bewerben brauchen. Er wäre nie genommen worden. Und dann auch immer diese Unsicherheit, wie du gerade sagst, dass er nicht der Beste wurde. Ich meine, hätte er natürlich auch machen können, ne? Aber er war der Zweitbeste. Das erfahren wir natürlich in einem anderen Kontext. Aber es wirft jetzt hier nochmal ein anderes Licht drauf, ne? Also sich auch immer wieder so einzuschätzen und einzuordnen und immer so ein bisschen dann nicht aufzufallen wahrscheinlich auch. Ne? Dann immer das Maß zu finden, wie man sich zeigen darf. Bestimmt nicht einfach. Also ganz konkret wurde er auf Gideon Prime 2 Monate lang behandelt und
es im Alter ging von 7 Jahre, hattest du das schon gesagt?
Ja, im Alter von kurz bevor er 7 wurde, genau. Es ging um eine beschleunigte Bildung von kritischen Nervenbahnen, die das Wachstum von neuralen Netzen innerhalb der Großhirnrinde wiederum beschleunigt haben. Und es entstand laut ihm also ein ganz neuer Julian mit höherem IQ, verbesserter Hand-Augen-Koordination, höherer Ausdauer, besserem Sehvermögen, besseren Reflexen, größerem Gewicht und Größe. Er soll vorher halt auch etwas kleiner und schmächtiger gewesen sein, ne? Ja.
Okay, jetzt hat er natürlich einen gewaltigen Vorteil. Und das hat jetzt natürlich garantiert Konsequenzen. Welche sind das denn?
Was meinst du mit Konsequenzen? Also, dass er jetzt dieses Amt innehat und dass er der Arzt ist, der er ist, das ist natürlich dem geschuldet, dass er genetisch aufgewertet wurde. Aber die Konsequenz ist eben, dass er es eigentlich hätte dahin nie schaffen dürfen.
Richtig,
ne?
Aber was macht man denn ja jetzt?
Ja, na gut, also er, nachdem es rausgekommen ist, es hat ja jetzt jemand erfahren, also Dr. Zimmerman hatte ihn ja besucht, Miles hat es erfahren, Dr. Zimmerman hat das erfahren und es ist ziemlich sicher, dass Letztere es auch melden wird und bevor das passiert, möchte er, und das ist auch wirklich, sieht man, wie beschämt er einfach auch ist, morgens früh gleich seinen Dienst quittieren, Cisco die Situation erklären, von seinem Posten zurücktreten und in aller Stille die Station verlassen. Ja, das ist das, was er plant. Sein Vater kommt ihm zuvor, das erste Mal scheint das so zu sein, dass sein Vater tatsächlich mal Konsequenzen aus Handlungen bereitwillig trägt und eben als erster morgens mit Cisco darüber spricht, der dann wieder eine Direktschaltung mit der Sternflotte eingeht und man sich schon direkt mit dem Konteradmiral darauf einigt, dass der Vater jetzt die nächsten 2 Jahre in ein Gefängnis gehen wird, mit leichter Sicherheitseinstufung sozusagen, wird noch hinten dran gehängt. Und Julian
dann hat er jetzt zum ersten Mal einen festen Job über 2 Jahre. Das ist super.
Ja, super. und Julian darf seinen Posten behalten. Das ist die große Ausnahme. Ja.
Die große Ausnahme. Ja. Denn er ist ein guter Freund. Ne? Aber das finde ich schwierig. Also nicht, weil ich mag ja Julian Bashir auch.
Ja.
Und ich finde das sehr, sehr schade, dass ich dann herausfinden musste, dass er nicht die Person ist, die man die ganze Zeit glaubte, die er sei. Nichtsdestotrotz mochte ich diese Person und aber dennoch fiel es mir schwer, dann zu sagen, ja, aber er ist ja ein Freund, wir wissen ja, dass alles super ist und deswegen schicken wir jemand anderen in den Bau. Ich meine, er hat ja keine Schuld, ne?
Das ist eben das Thema, ne? Also er als Kind hat sich dafür nicht aktiv entschieden, selbst wenn er das hätte als 6-Jähriger, ne? Es ist, also das kann man ihm nicht zur Last legen, aber er muss ja jetzt quasi ein Stück weit, also er lebt mit der Konsequenz schon seitdem, ne? Und er muss jetzt irgendwie also auch die Suppe auslöffeln und aber sein Vater steht hier dann eben ein und so wird das Ganze eben geahndet, ne?
Ja.
Und ja, wie du sagst, er ist halt ein Guter, ne? Also wir wissen ja auch tatsächlich, und das weiß die Sternflotte auch, was sie von ihm halten können, wie sie ihn einschätzen können. Er hatte, also ja, das ist eben das, er hat lange gezeigt, wer er ist, ne? Und kann gut sein, dass er jetzt auch auf eine gewisse Art und Weise unter einer besonderen Beobachtung steht, womöglich. Ja, aber wie, sie wissen, wie sie ihn einzuschätzen haben.
Ja, aber gut liegt halt auch im Auge des Betrachters. Wir haben es vorhin gesagt, wenn man in Khan ein Zeugnis ausstellen möchte, er hat friedlich riesige Landstriche auf der Erde regiert. Mhm. Ist das nicht ein gutes Zeugnis? Ist er ein guter? Offensichtlich. Ist ein hervorragender. Ist das denn das Zeugnis, was ich ihm ausstellen kann? Also den Julian ausstellen kann, aber Khan nicht? Weil er von außen angegriffen wurde, kann man Khan nicht. Gut, wir haben Khan ja selbst später auch kennengelernt, ne? Ja. Und er ist ja größenwahnsinnig. Wer sagt denn aber, dass in seiner Verschlagenheit es nicht zu zeigen, Julian Bashir es nicht auch ist? Ja, wir haben uns mit ihm angefreundet und ich glaube, das beeinflusst uns.
Ja, und wie gesagt, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er jetzt unter einer bestimmten Beobachtung steht. Mhm. Nichtsdestotrotz muss ja quasi jemand Entscheidungen treffen. Und hier macht es eben der Oberste, ne, der Chef der Militärjustiz, Konteradmiral Bennett, entscheidet das jetzt. Und ja, er hätte auch anders entscheiden können. Mhm. Er hätte auch Julian von seinem Posten wegjagen können. Ne, ihn ohne Ehren entlassen. Oder wie sagt man da?
Genau.
Ja, genau. Ehrenlos entlassen. Wie sagt man denn da?
Gute Frage. Ich weiß aber, was du meinst. Und ich glaube, die HörerInnen wissen es auch.
Die wissen es auch, genau. Also, ja, naja, also ich freue mich, dass er da bleiben konnte, ne? Also, aber stell dir vor, die Geschichte, ne? Also stell dir das mal vor, dass dann so ein Hauptcharakter plötzlich dann rausfliegt wegen sowas.
Naja, ich meine, andere Charaktere sind, weil sie, also beziehungsweise weil die Schauspieler mehr Geld, Schauspielerin
ja,
mehr
also
Geld
stell dir vor, das wäre gewesen,
zack.
das wäre eine tolle Story gewesen, wenn der Schauspieler jetzt hätte gehen sollen, wollen, wie auch immer, ne, das wäre ein Verlassen mit Krach.
Genau, dann wäre es aber konsequent gewesen, also dann wäre diese Story in sich, da hätte ich jetzt nicht diese Fragen gestellt, hätte ich gesagt, ja gut, war blöd, okay, aber jetzt wissen wir ja, dass er ein Augment ist und jetzt wird sich die Zukunft auf DS9 natürlich komplett verändern, ne?
Nee.
Genau das meinte ich. Genau das meinte ich.
Ich war gerade noch ganz woanders. Ja, nee, ich habe gerade rausgefunden. Es heißt unehrenhaft entlassen.
Unehrenhaft, so. Also super, ja genau. Aber was, deine Reaktion war super. weil genau das ist ja das, was auch in DS9 passiert.
Nee,
genau das passiert nicht. Ne? Ja. Alles ist wie vorher und alle sagen sich, ja, ich meine, gut, später spielt man noch ein paar Mal drauf an, Miles beispielsweise beim Daten mit ihm, ne? Dass er sich dann, oder ist es sogar diese Folge? Ich weiß es nicht.
Es ist am Ende dieser Folge, aber es kommt dann später auch immer noch auf, ne? Dass er, also das finde ich aber auch, das finde ich so einen wunderschönen Moment. Also die Freundschaft der beiden hat es halt einfach nicht tangiert. Mhm. Also jetzt ist halt klar, okay, der hat mich einfach beim Dart immer gewinnen lassen, weil der eh so viel besser ist, ne? Er zeigt es ja dann auch, dass er auch ohne Probleme auch alle Pfeile einfach in die Mitte schmeißen kann. Und dann muss er sich einfach ein paar Schritte weiter zurückstellen. Und wenn das nicht reicht, dann würde er dann das nächste Mal mit verbundenen Augen spielen und so weiter. Also das ist echt wahre Freundschaft, ne? Die beiden, die gehen einfach dann damit um, ne? Und das finde ich echt schön, weil Julian vorher so am Boden war, ne? Also er war so voller Scham und so fühlt sich so gebrandmarkt, ne? Das war echt krass. Und das Thema kommt ja dann eine Staffel später nochmal auf. Es kommen 4 Personen an Bord, die eben auch genetisch aufgewertet wurden als Kinder. Die hatten nicht so viel Glück mit ihrem Arzt, mit der Arztwahl, wie eben Julian und seine Familie. Bei denen gab es Nebenwirkungen, also Dinge, die passiert sind, die nicht geplant waren. Und die haben sich nicht zu den Menschen dann entwickelt, die man da beabsichtigt hatte zu kreieren. Ne?
Jetzt mal meine Frage, die alle, die Lower Decks kennen, die können damit was anfangen. Warum kommen diese 4 Personen eigentlich nicht auf die Farm? Werden die dann nicht glücklich? Gut, weiß ich nicht.
Aber die Farm ist eine Reha, ein Reha-Planet. Ne? Da geht es ja darum, die Leute wieder herzustellen quasi, oder? Oder ihnen das Leben,
Ich habe das Gefühl, das ist eine Art Hospiz gewesen.
Oh nein!
Also ernsthaft, denn die Leute, die da hingekommen sind, ich meine, da habe ich Liegestühle gesehen, Massagen, Drinks am Pool,
genau,
und so weiter.
Aber es ging um Reha-Maßnahmen.
Ja, Reha-Maßnahmen für 2 ineinander transportierte mit ein bisschen Massagen drinks am Pool, schönen Strandspaziergang.
Ja, nee. Die kriegen bestimmt noch andere Behandlungen.
Ja, okay.
Ja, ja, vielleicht. Aber ich glaube, die Sicherheitsmaßnahmen auf der Farm wären nicht ausreichend gewesen, ja, okay. Denn diese vier Leute leben irgendwie, ich weiß nicht wo genau, ob auf der Erde, ich meine auf der Erde, in einem Institut wird es genannt.
Mhm. Oh, das ja, hört sich auch schon, die leben in einem Institut, ne? Und die Jacken werden hinten zugeknüpft. So, ich meine, so ein bisschen, so hört es sich an, ne?
Okay, ja, es ist wirklich schlimm. Es wird auch ein bisschen drüber diskutiert, aber es findet nicht so richtig ein Ergebnis. Also Julian ist der Meinung, dass man halt niemanden wegsperrt, weil er genetisch aufgewertet ist. Aber ja, diese Personen leben in einer Einrichtung, weil es halt anders irgendwie nicht geht. Und wir erfahren auch relativ schnell, dass die auch durchaus, oder zumindest dieser eine, Jack, ist auch bereit, auch verletzend zu sein. Also eben tatsächlich konkret eben auch gewalttätig zu sein. Und sie sind auch zumindest alle vier zusammen, aber auch, ich denke, auch individuell, eben so fit in allem, so intelligent und ja, tatsächlich überlegen, dass sie eben auch ganz leicht ausbrechen und irgendwelchen Dingen nachgehen. Es ist halt immer nur die Frage, was sind gerade ihre Ziele? Wie gefährlich ist das dann jeweils? Und teilweise wird es dann auch mitunter schon ziemlich gefährlich. Also wir haben hier eben Serena, Lauren, Jack und Patrick, die, wie gesagt, nicht so viel Glück hatten mit ihrer genetischen Aufwertung. Und da gibt es dann auch eine schöne Unterhaltung, als Julian dann sich eben mit den anderen, also mit seinen Freunden zusammensetzt. Ich glaube, die sitzen dann alle so bei Cisco im Quartier. Mhm. Und unterhalten sich halt so ein bisschen, ne? Wie ist denn die Situation? Und Worf zieht halt relativ schnell schon Stellung und sagt, naja, ist ja wichtig, dass es keine freie Berufswahl gibt für, in Anführungszeichen, solche Leute. Ich glaube, das sagt er tatsächlich auch so. Ist bestimmt gar nicht verletzend für Julian, ne? weil das andere Eltern unter Druck setzen würde, ihre Kinder eben auch aufwerten zu lassen, ne? Und das ist ja dann ein Teufelskreis.
Genau, wenn man so jemanden während des Gesprächs ins Gesicht schlägt, muss man nur sagen, also nichts für ungut, ne? Und dann ist alles wieder gut.
Ja, ist übel, ist wirklich übel. Und Julian sagt dann, naja, also, aber man muss doch Chancen haben, sich einzubringen. Es bedeutet halt ja nicht automatisch, dass man sanktioniert werden muss. Ne? Man hat ja selber gar nichts getan. Also genau, was du vorhin schon gesagt hast, es waren ja die eigenen Eltern, ne? Die haben hier das Gesetz gebrochen. Es war ja nicht die Entscheidung der Kinder und die kann man ja deswegen nicht ausschließen.
Ja, ich habe vorhin, bevor wir aufgenommen hatten, hatte ich diese Parallele gezogen, die vielleicht so ein bisschen ähnlich ist. Jetzt hat Jules keine gute genetische Disposition gehabt. Aber stellen wir mal vor, die Familie hätte keine gute finanzielle, also in unserer Welt, finanzielle gute Disposition gehabt. Das heißt, sie wären arm. Und der Vater kann sich eine gute Ausbildung für sein Kind nicht leisten und deswegen wird es nicht Arzt auf einer Raumstation, sondern muss irgendwas anderes tun, was es vielleicht nicht tun will, das Kind. Und Arzt will es aber werden. Jetzt überfällt der Vater eine Bank, eindeutig eine Straftat. Gibt es 2 Jahre Strafkolonie mit geringer Sicherheit für. Und mit diesem Geld wird die Ausbildung des Kindes finanziert. Der Vater fliegt aber erst auf, nachdem die Ausbildung fertig ist. Das Kind ist jetzt Arzt geworden. Jetzt ist halt die Frage, darf ich diesem Kind, also die Frage, die ich halt vorhin schon gestellt habe, wo wir eigentlich fast schon ein bisschen drüber gegangen sind, darf ich diesem Kind dann tatsächlich die Approbation beispielsweise als Arzt entziehen? Darf er nicht praktizieren?
Weil die Ausbildung mit gestohlenem Geld finanziert
genau,
wurde.
Richtig. Darf ich ihm diese Chance im Leben denn wieder wegnehmen?
Ja, also das ist ja genau das, worüber vorhin der Konteradmiral entschieden hat. Genau. Er hat gesagt, nee, das kann ich nicht.
Ja, an dieser Stelle würde ich es auch nicht tun. Ne? Ja. Ich meine, auch wenn das Geld eigentlich, die steckt ja jetzt in diesem Jungen, wenn das Geld denn da investiert ist und jetzt fällt es auf, okay, der hat die Bank überfallen. Es sind jetzt keine Toten dabei rumgekommen, sondern es ist wirklich nur, sind so und so viele Millionen, was auch immer, gestohlen worden. Und der Vater muss jetzt dafür büßen, denn der Sohn hat das ja nicht verbrochen. Aber in ihm ist ja das Geld quasi als Dienstleistung investiert. Und darauf haben wir natürlich keine Frage. Also beziehungsweise an dieser Stelle können wir es halt tatsächlich beantworten. Dem wird man seine Approbation nicht wegnehmen, weil das finanziert worden ist durch gestohlenes Geld. Am Ruf wird es vielleicht ein bisschen nagen, aber warum sollte es? Denn er selbst hat ja nichts verbrochen. Und Also es ist ein bisschen schwierig, es mit einer Augmentation dieser Art, wo die Intelligenz und so weiter erhöht wird, zu vergleichen. Aber er hat jetzt, nachdem er diese Ausbildung durchlaufen hat, eine bessere Qualifikation, die er eben auch durch die Augmentation hat. Er hat Qualitäten, ja, die er ohne nicht hätte. Und deswegen, ich finde es einigermaßen vergleichbar, ne? Aber so eine Augmentation ist nicht einfach rückgängig machbar, während man sagen könnte, nee, das Studium ist ungültig. Das könnte man ja sagen. Wäre aber, wie ich finde, unethisch.
Ja, total. Ja. Ja.
Deswegen ist es eigentlich schon richtig, dass er weitermachen darf, ne? Dass er seine Fähigkeiten, die er zum Guten nutzt, auch weiter nutzen darf. Aber man,
ja, und das,
man muss ein Auge drauf haben, das ist ja auch schon gesagt.
Ja, das ist halt die Frage, ne? Also tatsächlich, es geht ja hier nicht nur darum, dann eben errungene Erkenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten anzuwenden, sondern es steht ja hier theoretisch immer auch im Raum, könnte es kippen, ne? Können wir einen zweiten Khan haben? Das ist das, was der Konteradmiral auch sagt, ne? Für jeden Julien Bergier, den ich aus so einer Behandlung bekomme, bekomme ich aber womöglich auch 1, 2, 3, 4, 5 Khans, ne? Deswegen ist das Ganze ja auch so
schwierig. Genau, und deswegen sitzen ja jetzt diese 4 auf der Station. Warum sind die überhaupt auf der Station?
Die wurden dahin gebracht, um halt, ja, Julien zu erleben, jemanden zu haben als Vorbild, der es eben geschafft hat, irgendwie um mit ihm zu arbeiten. Darum geht es. Genau, er wurde angefragt und hat dem halt gerne zugestimmt, weil es sind ja halt auch wenig Leute, ne, die so sind wie er. Er hat ja tatsächlich eine ganz kleine Peergroup nur, und wer es ist, der wird sich ja auch seltenst outen. Gut, jetzt sind hier natürlich 4 Personen, deren genetische Verbesserung schiefgegangen ist, ne, aber sie sind auf eine gewisse Art und Weise schon auf einer Wellenlänge, ne?
Also auf jeden Fall merkt man, also die stoßen sich relativ schnell an anderen Personen, aber bei Julien prallt das irgendwie ab, oder die haben Respekt vor ihm, was sie vor anderen Personen eben in diesem Maße nicht haben. Vielleicht, weil der Intellekt auf einem ähnlichen Niveau ist. Mhm. Übrigens, der Schauspieler von Jack, der heißt mit Nachnamen Ransom, ist mir gerade aufgefallen. Es ist, was für ein Zufall. Naja, weil ich direkt auf der Internetseite, wo das steht, ich muss ja gleich einen Screenshot machen, steht nämlich Werbung von Lower Decks daneben. What a Zufall.
Okay. Ja, sehr lustig. Naja, und ich fand interessant, also wir waren ja jetzt so gerade bei dieser Runde, also sie sitzen bei Benjamin Sisko im Quartier und es geht eben um diese ganze Thematik, und Sisko sagt, naja, okay, aber halt Reglementierung zum Beispiel auch in der Berufswahl und gewisse Einschränkungen und womöglich auch Strafen für die Eltern, das sind halt Dinge, die eben abschreckend wirken, ne? Und das müssen wir halt eben auch tun. Ja.
Tja. Müssen wir das? Ist das, ich finde es ein bisschen schwierig, tatsächlich aus Science Fiction diesen Schluss zu ziehen, dass das für uns tatsächlich der richtige Weg ist. Denn ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Realität tatsächlich so ist.
Was nicht so ist, dass die abschreckende Wirkung da ist, oder dass es automatisch so sein muss, dass man quasi durch Maßnahmen abschreckt. Naja, aber Dinge, die verboten sind.
Dass Augmentierte dieser Art tatsächlich wahnsinnig werden.
Mhm. Ja.
Es ist ja ganz häufig ein Thema. Leute, die anders sind, die in gewissen Bereichen besser sind. Ich sage jetzt mal Frankensteins Monster. Ich meine, der ist jetzt nicht so viel besser, aber das ist halt so schön. Shelley hat da wirklich was Tolles geschaffen, und aber auch diese Angst in den Vordergrund gestellt. Also da kommt ja gleich ein Mob angezogen mit Mistgabeln und Fackeln. Ja, aber so ist es. Ne?
Ja. Andersartigkeit.
Und es ist ja nicht, es ist auch nicht mal
Angst
böse.
Hervor, ja.
Also entschuldige, wenn ich hier so nochmal in eine andere Richtung gegangen bin, aber ich habe das Gefühl, dass es ganz häufig so negativ konnotiert wird.
Es ist ein großes Thema, ne? Also auf der einen Seite ist ja mithin ein Ursprung, warum jetzt hier in dieser Geschichte Eltern ihre Kinder augmentieren lassen, genetisch aufwerten, verbessern lassen, tatsächlich eine Krankheit oder eine Behinderung. Mhm. Also eine Einschränkung oder eine Auffälligkeit, die aus der Norm hervorhebt, ne? Also genau das, was du ja eben auch gesagt hast. Das ist ja per se nicht was Schlechtes, oder, ne? Dann eben auch dann unterm Strich ja auch die Augmentierung ist ja per se nicht unbedingt was Schlechtes. Es ist dann die Frage, wie macht es sich bei der Augmentierung konkret dann eben bemerkbar, ne? Wenn dann natürlich ein Kahn entsteht, schwierig, ja? Mhm. Die Frage ist, glaube ich, egal ob auf der einen oder auf der anderen Seite, eine große Frage der Akzeptanz, der Selbstakzeptanz, der Akzeptanz von anderen. Und ich finde das wirklich ein großes und schwieriges Thema. Mhm. Ich glaube tatsächlich, ich habe die letzten Jahre jetzt auch immer wieder mehr und mehr Rückmeldungen aus dem Fandom bekommen von Leuten, die selbst betroffen sind oder die Kinder haben, die, ja, ich will mal sagen, nicht womöglich der allgemeinen Norm entsprechen, die sich natürlich mit dem Thema auch sehr auseinandersetzen und auch schwer tun, ne? Und die dann auch sagen, und ich kann das auch verstehen, ich glaube, mir ging es nicht anders, dass man selber nicht wüsste, wie man handelt, ne? Also wenn es die Möglichkeit gäbe, jetzt zum Beispiel nach Aegon Prime zu fliegen, ob man das nicht wahrnehmen würde, ne? Und ich glaube, es gibt schwerlich eine Antwort, da was richtig und was falsch wäre, ne? Jetzt haben wir hier auf dieser, in dieser Science-Fiction-Geschichte auf unserer Welt, in dieser Geschichte halt eine Gesetzgebung, ne? Die sagt, was legal und was illegal ist und natürlich auch mit Hintergründen, wieso das so gewachsen ist, woher das kommt. Und auch da muss man sich dann entscheiden, was man macht, ne?
Ja. Die Entscheidung von Bashirs Eltern ist getroffen worden und der Vater hat glücklicherweise, und das ist ja auch ein Segen für seinen Sohn, am Ende die Entscheidung getroffen, für diesen ja vermeintlichen Fehler einzustehen oder zumindest für seinen Sohn einzustehen. Und das ist halt schon ein großer Schritt.
Das ist ein großer Schritt. Das erkennt Julian auch extrem gut an, finde ich. Also das kommt in der Folge gut raus. Und jetzt sind wir mal ehrlich, 2 Jahre ist jetzt auch nicht so eine große Strafe, ne? Es hätten auch locker 20 sein können, oder?
Deswegen habe ich das vorhin ja auch so betont, ne? 2 Jahre Strafkolonie für so was. Ich meine, ist halt die Frage, was ist denn, die Gesetzgebung sagt ja ganz häufig, was ist denn die Intention gewesen? Und wenn jetzt beispielsweise, das ist für die Gesetzgebung natürlich ganz entscheidend, kommen wir demnächst auch nochmal drauf zu, auf dieses Thema. Liegt ein Vorsatz vor. Das kann der Unterschied zwischen Totschlag und Mord sein. Oder war die Intention vielleicht sogar eine gute? Dann kann man dann das irgendwie positiv anrechnen, auch wenn was Schlechtes dabei herumgekommen ist. Ne?
Jetzt hier ist ja noch nicht mal was Schlechtes bei rumgekommen. Eben. Natürlich, das Gesetz wurde gebrochen, aber jetzt ist Julian ja natürlich auch schon ein erwachsener Mann, man sieht, was er gemacht und vollbracht hat. Genau. Ne? Es ist, ja.
Deswegen ist halt die Frage, ob das überhaupt strafrechtlich relevant wäre. Aber gut, das ist halt nicht unsere Welt. Ne? Das ist halt weit in der Zukunft. Das sind Umstände, die können wir gar nicht sehen. Aber ich meine, wenn man sich überlegt, es gibt Eltern, die haben diesen Schritt nicht gemacht. Und die sehen jetzt, mein Kind ist nicht Chefarzt dieser Raumstation, obwohl es unbedingt sein wollte. Diese wären dann ungerecht behandelt, wenn es keine Konsequenz gegeben hat. Deswegen bin ich eigentlich sogar ganz froh, auch wenn das ist so ein bisschen arbiträr, dass ausgerechnet ihm, dem Vater, dann nach 2 Jahren Strafkolonie mit geringerer Sicherheit gegeben wird, was auch immer das Urteil ist. Aber wenigstens ist mal etwas konsequent gemacht worden. Und das ist selten genug bei Star Trek.
Ja, oder das haben wir auch schon thematisiert an anderer Stelle, dass dann womöglich also exorbitante Strafen sind. Ne? Ja. Todesstrafe, lebenslänglich, ne, irgendwo irgendwelche Mineralien schürfen und, ja.
Also gut, das ist, also deswegen, ich fand es gar nicht schlimm, Strafkolonie mit geringer Sicherheit, okay, das hört sich halt auch so an, freigehen und Bücher lesen und so weiter, das wird sicherlich alles möglich sein. Aber dieses weggesperrt sein und Steine kloppen, ich sag nur Paris, ne? Ja. Das ist so ein bisschen merkwürdig. Wie soll denn das korrigierend eingreifen? Man möchte den Leuten ja auch nichts Böses tun und wenn die halt auch wirklich sagt, kein böses
Tun. Okay. Woanders drüber.
Okay. Genau. Du hast recht. Okay. Ja,
also wir jetzt hier nur noch mal.
Wir waren bei den 4 Besuchern auf der
Stelle. Genau, Chef. Die sich selbst Mutanten nennen. Das finde ich auch interessant.
Okay. Ja, im Grunde im Grunde sind wir alle Mutanten. Alle. Aha. Jeder Mensch, jede Person, jedes Tier, jede Pflanze. Ohne Mutation gäbe es uns nicht. Ne? Deswegen ist das gar kein Schimpfwort.
Ja. Na, spannend. Ne? Also auf jeden Fall in dieser Folge statistische Wahrscheinlichkeiten in der 6. Staffel sehen wir dann eben, dass man halt dann doch relativ schnell womöglich in so ein, Kaninchenloch gezogen wird und sich so in seinen Gedanken verlieren kann, denn es passiert hier, die berechnen die Wahrscheinlichkeiten, wie das mit dem Krieg weitergehen könnte und kommen zum Schluss, dass also der Alpha Quadrant oder die Föderation nicht gewinnen kann und empfehlen also dringend, sich zu ergeben. Das ist natürlich was, was nicht gemacht wird und ja, die Konsequenzen, die sie dann daraus ziehen, zeigen dann Julian auch, dass er sich da zu tief vorgewagt hat, in diesen Gedankenkonstrukten sich einzulassen.
Was ich, also welche Assoziation ich zu dieser Folge hatte, war dieser eine Kinofilm, ich komme nicht mehr darauf, so ein super intelligenter Typ, der zieht so Schlüsse und verbindet so ich sage jetzt mal mit dem roten Wollfaden, verbindet er so Punkte und erkennt riesige Verschwörungen und am Ende stellt sich's raus, dass er tatsächlich einfach nur schizophren ist. Mhm. Wird aber von außen auch als super intelligent wahrgenommen.
Ja, ist das so Beautiful Mind?
Ich glaube ja. Okay. Genau, ich glaube, das ist er. Und ich glaube, das ist, also ich hatte diese Assoziation mit diesem Film und hatte so das Gefühl, dass diese Folge darauf anspielt, dass Superintelligente sich was elaborieren. Und es sind ja auch Schritte, die wahr sind, die sich als wahr behaupten. Man sieht die eine Sache voraus. Ja, okay, ist richtig. Man sieht die andere Sache voraus. Ob das so ein Zufall war oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Aber wenn das relativ komplexe Voraussagen sind, ist das ein Indikator, dass man halt immer in Anführungsstrichen richtig liegt.
Ja, also hier sind die Voraussagen halt auch sehr weit in die Zukunft. Ne? Mhm. Und es stellt sich dann halt relativ bald raus, dass also Sachen, die direkt vor der eigenen Nase passieren, dass man die womöglich als Faktor gar nicht mit einberechnet hat, also die Wahrscheinlichkeitsgleichung. Und dann ist halt die Frage, was davon überhaupt eintreffen wird. Ne?
Aber das finde ich den falschen Schluss an der Sache. Denn eigentlich hätte man sagen müssen, ja, Leute, Wenn die eine Sache, die eine Schlussfolgerung richtig ist und die andere und zehn Schlussfolgerungen, die sehr unwahrscheinlich sind, wenn die alle doch am Ende richtig waren, bedeutet das nicht, dass die elfte es auch ist. Aber man hätte an dieser Stelle sagen können, also beziehungsweise was gesagt wird, ist, ja, jetzt haben wir hier Dinge nicht berücksichtigt. Wenn wir das noch gemacht hätten, dann hätten wir aber das alles richtig vorhergesagt. Und das, finde ich, ist ein, also ethisch falscher Schluss. Man hätte sagen können, okay, Leute, ihr könnt die Zukunft nicht voraussagen, dass wenn ich mein Glas vom Tisch schmeiße, dass das kaputt geht, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Kann ja, ich auch vorher sagen.
Ja, das ist aber das, was dann Julian eben erkennt, ne? Weil er hatte sich eben zu sehr darauf verlassen, dass es tatsächlich so kommen wird. Mhm. Ja, und wir sehen dann die vier auch nochmal in der siebten Staffel, in der Folge Serena, als die drei Lauren, Jack und als Admiral verkleideter Patrick Serena nochmal zu Deep Space Nine bringen und operiert werden soll, denn bei ihr ist also diese quasi Behandlungsnebenwirkung eine andere gewesen als bei den anderen drei. Bei denen kann man quasi nichts machen, also an deren Zustand, wie er jetzt ist, kann man nichts mehr ändern. Aber Serena ist diejenige gewesen, die halt so sehr in sich gekehrt ist, ne, die halt sonst immer nur so dabei sitzt, wenig selbst aktiv ist tatsächlich und eher abwesend wirkt und kaum ansprechbar ist. Julian hat also herausgefunden, wie das kommt. Also bei ihr wurde eben genetisch die Großhirnrinde vergrößert, um schneller die Informationen zu verarbeiten. Und theoretisch klappt das auch, aber ihre visuellen und auditiven Systeme überbringen die Reize zu langsam. Und also auch die Ausgabe ist einfach zu langsam. Sie kann quasi, ja, nicht richtig reagieren quasi. Und jetzt will Julian eben neue Synapsen wachsen lassen, damit das dann alles klappen würde.
Sie hat zwar einen großartigen Verstand, aber kann es nicht artikulieren, was da im Kopf stattfindet. Also sie kann es nicht rauskanalisieren.
Genau. Ja, es kommt dann auch so, also diese Operation funktioniert, aber auch nur, weil die anderen drei eben geholfen haben, dieses wahnsinnige Instrument zu bauen, das eben dazu führen kann, dass man Quantenfluktuationen manipuliert und. Also wie auch immer, alles ganz toll und es hat auch geklappt.
Ja, was passiert denn mit ihr? Ist sie plötzlich, zack, normal? Normal, nee,
von,
im Anführungsstrichen?
Von heute auf morgen nicht. Es dauert ein paar Tage, wo sie sich da erholen muss. Aber dann tatsächlich steht sie eines Tages auf und kann sich mitteilen, kann sprechen. Und das geht dann relativ schnell auch, dass sie sich dann immer besser ausdrücken kann und dann eben auch, ja, tatsächlich, in Anführungszeichen, normal ist. Ja, genau. Sie fällt dann relativ schnell quasi aus ihrer kleinen Gruppe raus. Die vier, die haben 15 Jahre lang zusammen gelebt und sie findet sich da einfach nicht mehr ein, ne? Also die anderen drei haben sich da gerade irgendwie wieder in so ein Ding versponnen. Die berechnen jetzt, wie man die Masse des Universums reduzieren könnte, weil das ja dann in 60, vielleicht 70 Millionen Jahren dahin ist, wegen der hohen Masse. Mhm. Und sie finden es also ein Riesenthema und Problem, gerade dass es jetzt zu bewältigen gilt. Und Serena kann da halt jetzt gerade nicht mehr so andocken wie früher oder wie sie halt eben früher dabei saß und da Anteil genommen hat. Andererseits fühlt Julian jetzt sehr für sie. Also sie sind ja quasi gleich. Ne? Sie sind gleichermaßen genial und gleichermaßen einsam.
Ja, deswegen können die jetzt super professionell miteinander arbeiten.
Total.
Total. Ja,
er fängt sofort eine Liebesbeziehung mit ihr an. Es ist nicht glücklich gelaufen. Und sie zieht sich dann von heute auf morgen, also ihr Zustand ändert sich dann wieder. Diese kognitiven Neuverknüpfungen bestehen zwar, werden aber nicht mehr irgendwie benutzt. Also so viel kann die Untersuchung sagen. Und Julian versteht nicht, was passiert ist. Er bringt sie zu den anderen drei und die finden es dann raus. Sie simuliert, ne? Sie hat sich quasi in sich wieder so zurückgezogen, weil sie seine Erwartungen nicht erfüllen kann. Sie ist ja sie sagt selbst, sie ist ja quasi gerade erst aufgewacht. Ne, und fühlt sich gleich mit solchen Erwartungen, dass er ihr Liebesbekundungen macht und so weiter, überschüttet. Und sie weiß gar nicht, was Liebe ist. Sie muss erstmal lernen, wie sie zurechtkommt im Leben. Und natürlich, ne, zieht sie dann von dannen und erkundet halt erstmal selbst für sich alles. Aber hier hat's geklappt, ne? Also sie hat eine ursprünglich schiefgelaufene genetische Verbesserung durch eine weitere genetische Verbesserung dazu geführt, dass jemand den Zustand erreicht hat, der ganz ursprünglich mal gewünscht war.
Ja, das ist ja irgendwie auch schön. Mhm. Aber wenn die erste Veränderung nicht gewollt oder gesetzlich erlaubt war, führt man jetzt mit dieser Verbesserung eigentlich den Zustand her, der ursprünglich ja von den Schaffern, vielleicht den Eltern, gewünscht war, aber immer noch verboten ist. Ist das jetzt?
Ja, aber sie ist halt jetzt genau so eine Person wie Julian auch, ne? Also echt ein genialer Geist und.
Aber wer geht in den Knast für sie? Verstehst du? Ich meine, das ist ja bekannt gewesen, ne? Das ist ja bei Julian, ist es nur, dass jemand quasi
vielleicht
gesagt hat, mehr Kulpa.
Vielleicht sind ja die Eltern schon im Knast. Wir wissen es nicht. Also sie hat auf jeden Fall einen gesetzlichen Vormund, die darüber entscheiden musste, dass diese neue Behandlung stattfinden konnte. Gleichzeitig musste die Behandlung selbst auch Genehmigung erfahren. Ne? Wir wissen es nicht. Also es wurde auf jeden Fall gesagt, dass von den vier Leuten, eben als es klar war, dass diese Behandlung ursprünglich schiefgegangen ist, die Eltern ja sowieso schon das Ganze öffentlich machen mussten, damit die Kinder dann weiterführende Behandlung erfahren können. Ne? Das heißt, diese Konsequenzen, die haben die damals womöglich schon getragen, okay, wie auch immer die aussahen. Wir wissen
das ist plausibel.
Nicht, ne?
Ich finde plausibel und das ist ja auch in Ordnung. Es war halt nur so, dass man jetzt halt noch mal ein bisschen rummanipuliert und jetzt ist alles gut.
Ja.
Aber gut, das ist ja auch der ursprüngliche Grund gewesen, warum man denn überhaupt genetisch manipulieren darf.
Ja, ja. Und also es wäre schon auch grausam, ne, wenn man jetzt eine Idee hätte, wie es besser sein kann, wenn sich jemand so sicher ist, ne, wenn alle Beteiligten, alle Entscheidungsträger sich so sicher sind, es da nicht zu versuchen, ne, wäre schon auch.
Ich hatte bei dieser kleinen Gruppe von vier Personen so ein bisschen das Gefühl von so einem kleinen Volk, wie ähnlich, ich meine, die werden auch augmentiert, die XBs oder eigentlich vielmehr die Borg oder die XBs wurden entaugmentiert und dadurch sind die in so einen katatonischen Zustand oder in einen Unanpassungs, wie auch immer man es nennen will, Zustand gefallen. Die waren halt nicht mehr kompatibel oder wurden halt auch nicht mehr akzeptiert von außen, die XBs. Und deswegen habe ich so irgendwie so ein XB-Vibe gefühlt oder andersrum bei den XBs so ein Augment-Fehlversuch.
Also, ich muss nochmal eruieren, an welchem Stand du gerade bist bei diesen XBs. Also letzten Endes sind XBs ja auch irgendwie immer noch augmentiert. Also wenn zum Beispiel gucken, Seven of Nine, die hat ja auch immer noch eine Verbesserung quasi. Mhm. Ich weiß nicht unbedingt, ob man von Genetik sprechen kann.
Nee, genetisch nicht, ne?
Es sind Nanosonden, es ist Technik, genau. Aber die Verbesserung selbst ist mehr oder minder auch immer noch da und teilweise braucht es auch weitere Hilfsmittel, sag ich mal, um zum Beispiel auch zu kompensieren, was an Schädigung des Körpers durch die Assimilierung dazu gekommen ist.
Mir geht's nicht um den technischen Aspekt, sondern mir geht's um
das. Genau, das haben wir auf der einen Seite, aber sind die jetzt quasi in deinem Vergleich, also wo bist du, welche Leute vergleichst du jetzt gerade?
Beispielsweise die, was waren das, die romulanischen XBs auf dem Artefakt in diesem Raum eingesperrt, die Kartenlegerin da zusammen quasi, da, das fühlte sich so ähnlich an. Die waren unter Aufsicht, die waren anders und die sind nicht wir. Also so fühlte es sich an, ne? DS9 und diese vier spalteten sich so ab wie das Artefakt und deren Bewohner und die XBs darauf. Also so, dieses Gefühl hatte ich so ein bisschen, weil die ihre eigene kleine Gesellschaft von, also die für die auch funktioniert, von Personen bildet, die so, ja, von außen auch nicht als normal, in Anführungsstrichen, wahrgenommen wird.
Ja, okay, das ist also Picard Staffel 1 auf dem Artefakt und da sind ja tatsächlich eben ehemalige Drohnen, die nach und nach eben, ja, deassimiliert werden und die teilweise eben auch, ja, orientierungslos irgendwie, so schien es zumindest.
Genau, finde ich auch.
Da dann mehr oder minder eingesperrt waren, ja. Mhm.
Ja. Und wirklich frei laufen die vier ja auch nicht rum. Wenn da jemand eine Admiralsuniform anhat, ist das nicht unter Erlaubnis von ganz oben, ne?
Ja, genau. Also, die sind halt abgehauen, genau. Ja. Und das machen sie auch öfters. Und das fällt ihnen auch nicht sehr schwer, weil die Sicherheitsmaßnahmen eigentlich viel zu simpel sind, ne? Das ist, ja. Serena sitzt dann einmal bei Begier im Quartier und er sagt, wie kommst du hier rein? Und sie sagt, das war so einfach, die Schlösser sind alle nur sechsstellig kodiert, das ist ja nix. Ne? Also das ist ja quasi wie so ein Türgriff, einfach runtergedrückt und durchgegangen.
Ja, schönes Bild, ja. Ne? Ja, in der Tat.
Das ist halt keine Hürde. Ne? Und deswegen, also tatsächlich sind die vier, das ist das, was uns halt gezeigt wurde, halt auch auf der Erde weggesperrt gewesen. Also ja, man muss es leider so sagen. Also in diesem Institut, frei haben sie nicht gelebt. Sie haben kein selbstständiges Leben gelebt. Und Serena sagt dann hier in ihrer Folge auch, dass die anderen drei auch zu Recht nicht einfach so in der Gesellschaft leben, weil sie da auch nicht zurechtkämen. Sie würden permanent Probleme haben und verursachen und existenzielle Probleme.
Für die ganze Gesellschaft. Eben nicht so kleine Dinger, sondern
für
richtig
sich
große.
Und für die Gesellschaft auch, ja.
Ja.
Schwierig. Ja.
Dabei sind die zum Teil auch ein bisschen sympathisch, ne? Man kann sich
total.
Auch, ne? Also, es ist ja so schwierig. Du sperrst diese weg zum, und dann sagt man diesen Satz, ne? Ja, es ist zum Schutz von euch und uns.
Ja. Es ist so, aber es ist ja auch völlig in Ordnung, Leute, egal wo und in welchen Umständen sie leben, sympathisch zu finden. Das ist ja völlig in Ordnung. Ne? Das ist ja sogar genau das Schöne, das, was man eigentlich will.
Ja, okay, das stimmt ja. Ne? Ja, klar.
Ja, und dann haben wir hier noch ein Beispiel, wo es tatsächlich darum geht, wo wir nicht in den illegalen Bereich abrutschen. Wir fahren in der 5. Staffel Voyager, dass Chakotay tatsächlich von seinem, Achtung, Familienfluch geheilt wurde. Oje. Also, weil in seiner Familie gibt es ja eine kognitive Störung. Es gibt, also Symptome sehen so aus, es gibt visuelle und auditive Halluzinationen und das Gen, das dafür verantwortlich ist, das wurde eben vor Chakotays Geburt unterdrückt. Und jetzt passiert hier was, wir sind hier im Chaosraum gestrandet mit der Voyager und das wird dann wiederum getriggert und dann passiert da einfach viel und er hat einfach sehr viele Halluzinationen etc. Also so erfahren wir eben hiervon und er sagt, dass sein Großvater zum Beispiel das durchgemacht hätte, eben sehr viele Halluzinationen erlebt hatte und so weiter und ein paar Hyposprays pro Tag hätten schon gereicht, aber er hätte die Behandlung halt abgelehnt. Mhm. Sein Großvater hat gesagt, diese Wunde müsse geehrt werden.
Autsch.
Ja. Es ist leider so eine Folge, da passiert wieder ganz viel mit Panflöte und Halluzination vom Großvater. Und ihr wisst, mit diesen ganzen erdachten Ritualen mit amerikanischen Ureinwohnern. Ich finde sie schwierig, ja, es ist schwierig. Aber ich fand es interessant, dass hier eben tatsächlich mal ein Beispiel gezeigt wird, dass eben ein genetischer Eingriff stattfindet, wie er eben erlaubt ist. Ne? Das ist der Punkt, wo man in diesem Serienuniversum tatsächlich sagt, hier ist das in Ordnung, hier machen wir das auch ganz gezielt. Das ist nicht illegal. Ja, und dann sehen wir in Voyager eben auch noch natürlich Icheb, der ja die Verkörperung von genetischer Manipulation ist. Er selbst ist ja quasi eine Waffe gegen die Borg. Seine Eltern haben ihn absichtlich assimilieren lassen, ihn also absichtlich so ja, wie sagt man, erstellt und geboren, damit er gegen die Borg aktiv sein kann.
Er ist im Grunde ein Virus, der quasi schlechtes Genom in die Feindzelle einschleusen soll.
Ja, es wird gesagt, dass sein Körper quasi den Erreger produziert und mit der Assimilation in den Kubus, und das ist ja das, wie wir den Kubus ursprünglich mit den Kindern auch gefunden haben in Voyager, dass die eben alle gestorben sind. Also, dass dieser Kubus infiziert wurde und die Drohnen alle gestorben sind. Und nur die Kinder in den Reifungskammern, die waren diejenigen, die überlebt haben, weil die eben von diesem Netz quasi abgeschottet waren. Ist natürlich auch sehr tragisch, ne, das dann wiederum rauszufinden. Ne? Dass man eine Waffe ist. Ja, er wird zu seinen Eltern gebracht. Und am Anfang gibt es halt noch so diese Abwehr, diese fremden Leute, bei denen soll ich jetzt bleiben? Und dann gibt es die erste Annäherung. Und dann muss er leider erfahren, dass seine Eltern ihn also wiederum benutzen, um ihn wiederum gegen die Borg einzusetzen. Die Voyager holt ihn da raus. Wir wissen ja, er wird dann mit zur Erde fliegen.
Aber auf der Voyager stand das nicht auch zur Debatte? Die hatten, glaube ich, darüber nachgedacht, ob sie diese Bombe tatsächlich nochmal fallen lassen, nicht?
Nee, nicht ihn. Genau, aber selbst hatten sie auch schon diese Ideen. In TNG kam das ja schon auf, ne, dass man quasi etwas dem Kubus mitgibt oder auch Hugh damals ja konkret mitgibt, dass dann das Kollektiv irgendwie infiziert. Das ist eine Taktik, die haben andere Spezies im Delta-Quadranten auch schon gefahren. Da ist auch nicht Icheps Volk das erste gewesen. Das haben wir auch schon an anderer Stelle in Voyager auch gesehen. Ja.
Okay, dann habe ich das tatsächlich mit Hugh verwechselt. Tatsächlich, ja, das kann sein. In der Tat.
Also, und nochmal, was auf anderen Planeten ist. Ne? Jetzt finde ich auch nochmal ein schönes Beispiel. In der dritten Staffel TNG haben wir die Verfemten, also die Folge Die Verfemten. Wir sehen den Planeten Angosia 3, wo Soldaten oder Supersoldaten zur Kriegswaffe eingesetzt wurden.
So, also Die Verfemten, ja. Ich erinnere mich, der dunkelhaarige
Roger danach.
Ja, genau.
Ja. Der ja so cool ist, dass auch Mariner in Lower Decks ihn kennt und ihn auf ihn anspricht, finde ich auch. Es ist wirklich eine Folge, die, finde ich, heraussticht. Also es gab einfach eine biochemische Veränderung, dass diese Soldaten überangosianische Kräfte haben, um diesen Krieg zu gewinnen. Und am Ende des Krieges wusste man nicht mehr, wie man mit ihnen umgehen soll. Und deswegen hat man sie auf dem Mond ins Internierungslager gesteckt. Und das lassen sie sich nicht gefallen. Und das Ganze fliegt also jetzt auf, währenddem die Enterprise Crew, also allen voran Captain Picard, in Aufnahmeverhandlungen in die Föderation sind. Und das ist natürlich ein interner Konflikt, der dazu führt, dass sie so nicht in die Föderation aufgenommen werden können. Sie müssen erstmal ihre internen Themen klären, also ne, eigene Leute so zu verändern, dass sie nicht mehr zurück in die Gesellschaft gehören, das geht einfach nicht. Ne? Dafür kann die Föderation nicht einstehen, das müssen sie erstmal für sich klären. Und ich glaube, da wird auch immer irgendwie so der Finger drauf gehalten von wegen, wir kennen das, wir hatten auch schon so Probleme, klärt das mal und dann ist alles gut. Aber wie man da hinkommt.
Aber ist es ja im Grunde auch gar nicht wirklich geklärt. Man sagt so, haben wir verboten. Das heißt, die brauchen nur ein Gesetz erlassen. Das heißt, nee, das machen wir nicht mehr. Ja, und wie gehen sie jetzt mit denen um? Ja, was sollen wir denn machen?
Ja, genau. Das zeigt uns eben Star Trek jetzt hier nicht, was die Erde betrifft. Das ist was für die Zukunft womöglich. Wir haben jetzt gerade erfahren, am 8. Dezember 2022 startet in Deutschland Paramount Plus, wo wir auch erwarten, die erste Strahlung der ersten Staffel Strange New Worlds zu sehen. Da wird uns, glaube ich, neues Material zu dieser Frage ereilen. Wie wird denn umgegangen auf der Erde mit Leuten, die aus diesem Konflikt noch zurückbleiben? Es sind ja auch nicht alle geflohen, nicht alle waren auf der Botany Bay, nicht alle sind umgekommen. Und auch, was ist mit deren Familien und Nachfahren? Ne? Und da gibt's dann, denke ich, noch einiges zu entdecken. Und auch mit Leuten von anderen Planeten, womöglich auch Menschen, aber
oder die das nur so aussehen vielleicht.
Oder die nur so aussehen, das gilt es zu klären. Ich bin sehr gespannt, was uns dann im Laufe dieser Zeit mit Strange New Worlds da alles noch gezeigt wird. Aber wir wollen nicht so sehr ins Detail gehen. Das sollen alle für sich entdecken. Es ist sehr spannend und auch noch mal sensibel auf eine bestimmte Art und Weise. Ne? Also es geht ganz konkret eben darum, was ist denn mit den Leuten auf der Erde, die da aus diesem augmentierten ganzen Krams zurückgeblieben sind, ne, aus den eugenischen Kriegen und den Nachfahren. Genau. Von daher, ja, die Verfilmten, also auf Angusia, muss man jetzt eben dieses Thema für sich irgendwie bearbeiten. Und dann hatten wir vorhin ja schon gesprochen über die medizinische Genetik auf Denobula, also was wir von Dr. Phlox erfahren haben, aber auch, dass es da klare Grenzen gibt, ne? Genau, auch wenn die nicht weiter ausgeführt werden, das ist halt auch immer das, es bleibt schon alles immer ein bisschen hinterm Nebel, wir wissen nie so richtig Konkretes, ne?
Ja, also man bleibt schwammig, das ist richtig, aber auf der anderen Seite, Phlox ist ja relativ offen für Dinge, die man so tut. Er macht ja auch super Sachen. Also das ist jetzt nicht so, dass er irgendwie ein reiner Verbrecher ist oder so. Das ist ja nicht.
Nein.
Nein, überhaupt nicht.
Nein, überhaupt nicht. Und also das ist ja auch genau das, was wir sagen. Auf seinem Planeten ist es eben auch gang und gäbe, ne? Dass man da viel mehr Möglichkeiten hat als auf der Erde. Auf der Erde ist es eben ganz klar alles einfach momentan verboten. Aber dann sehen wir im 24. Jahrhundert.
Alles verboten, alles. Nee, was darf ich machen? Alles verboten, alles.
Okay. Yeah.
Entschuldige.
Naja, im 24. Jahrhundert, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ist eben Genetik medizinisches Mittel. Wir haben DNS-Neuordnung gegen schwere Geburtsfehler und eben auch in gewissen Rahmen zur medizinischen Behandlung, zur Therapie. Andere Gründe eben, also für eine komplette Neuordnung, die ist eben, das ist verboten, das ist das, worüber wir vorhin gesprochen haben im Kontext mit Deep Space Nine und Julian Bashir. Und ich denke, es muss einfach sehr, sehr klare Regeln geben. Und vielleicht auch eine stetige Rechtsprechung, oder? Weil es muss eigentlich da ständig irgendjemand irgendwas entscheiden.
Ja, ich glaube, da hast du schon den Stein für eine der nächsten Folgen gelegt.
Ich glaube auch.
Aber auf der anderen Seite, ne, die Sternflotte ist, was die Rechte angeht, doch sehr frei. Ich glaube, wir hatten ja schon über die jungen Greise gesprochen. Hatten wir das?
Ja.
Ja, und es werden Dinge getan, die sind dann plötzlich. Kann man machen?
Es gibt Interpretationsspielraum, wie wir das erklären können, wie wir da hinkommen können, warum das in dieser Folge so denkbar war. Und unterm Strich ist natürlich aus Produktionssicht war halt einfach zu dem Zeitpunkt, als diese Folge gedreht wurde, das noch nicht entwickelt für den Kanon. Ne? Naja.
Ist ja auch cool. Ich meine, ich finde die jungen Reise, ne, diese Folge, die einzelnen Szenen sind so total ikonisch. Inhaltlich kann man davon halten, was man will, ne? Ob das jetzt einfach zu rekonstruieren ist oder nicht. Aber einen jungen Picard zu sehen, ne? Oder diese ganze, ist das nicht
nee,
die?
Nee. Wir sehen eine alte Pulaski, die dann über den Transporter wieder verjüngt wird.
Ach Gott, jetzt habe ich es verwechselt mit was habe ich es verwechselt mit? Die jungen Kreise, es verwirrt mich jedes Mal.
Ach so, das ist erwachsene Kinder.
Ja. Komm, das ist derselbe Titel.
Ja.
Sowas passiert mir dann immer. Erwachsene Kinder, junge Greise. Ich glaube, das ist entsprechend der Gegenpol, diese Folge. Ja?
Ja, und es ist beides mal der Transporter, der die Sache löst.
Und den haben wir schon besprochen, der ist das Allround-Heilmittel. Es sei denn, es ist gerade kein Transporter da oder das Plot-Device muss irgendwie anders gelöst werden. Ja, so ist es halt. So eine Story muss Spannung haben und deswegen, das ist auch in Ordnung. Aber diese zwei Folgen verwechsel ich tatsächlich immer, grundsätzlich.
Ja. Genau. Und vorhin hatten wir schon an der Stelle auch mal die Motive der Augments selbst hinterfragt oder der augmentierten Person, ne? Ob es halt quasi immer so sein muss, dass eben aus diesen enormen Fähigkeiten dann nicht nur enormer Ehrgeiz hervorkommt, sondern auch ja enorme Überschätzung und Gewalt und Machthunger. Ich glaube ja nicht und ich finde, ja, na gut, okay, was sehen wir in Deep Space Nine, hatte ich vorhin gefragt. Wir sehen zumindest mit Julian, dass es nicht automatisch ist, ne? Aber die anderen, zumindest die drei, also Lauren, Patrick und Jack, fallen ja schon schnell ihren Gedankenkonstrukten, ihren Wahrscheinlichkeitsrechnungen und Statistiken einher, dass zumindest Jack dann so drauf ist, dass er denkt, es gibt einfach gar keinen anderen Weg, aus diesem Krieg irgendwie rauszukommen und das Leid zu vermindern. Also da denkt er schon an andere, wenn man sich ergibt. Und weil das nicht passiert von Seiten der Sternflotte oder von Seiten der Föderation, will er wiederum Opfer fordern. Also plant, glaube ich, einen Anschlag. um das Kriegsgeschehen dahingehend zu beeinflussen, dass die Föderation eben aufgeben muss, dass sie kapituliert. Also,
Diese Stelle ist wahnsinnig schwierig, ne? An diesem Punkt ist der eben tatsächlich, ob durch diese Mutation oder durch diese Augmentation oder nicht, einfach ein Bösewicht geworden. Erinnert mich auch an einen Film, Unbreakable heißt er. Da, wo ein Mann, der will Superhelden finden, um die Welt zu retten. Und das macht er, indem er riesige Katastrophen auslöst, wo viele Menschen sterben, um den einzufinden, der alles überlebt. Und da wird aus demjenigen, der Gutes bewirken will, ein Oberschurke. Im Grunde entsteht er dadurch, dass er Gutes bewirken will. Entsteht dieser Oberschurke und macht ganz böse Dinge. Und das ist halt genau das, was da auch passiert. Ja. Es soll Gutes bewirkt werden, sogar alle sollen gerettet werden und deswegen jag ich eine Riesenbombe in die Luft.
Ja, nicht alle, genau. Aber genau, der Kollateralschaden ist für ihn dann halt schon eingeplant, genau. Ja. Ich frage mich auch ehrlich gesagt, wie hoch die Dunkelziffer ist an veränderten Menschen, an genetisch veränderten oder aufgebesserten Menschen. Denn der Julian ist ja zum Beispiel damit quasi lange durchgekommen. Er hatte halt Glück. Und die vier anderen, die wir hier kennenlernen, Serena hat ja hinten raus dann auch Glück, obwohl sie halt sehr lange eben noch in dem Institut leben musste.
Na, sie hat Glück, dass sie nicht von Julian eingefangen wurde. Aber ansonsten, nein, ich meine, sie ist auf jeden Fall dann keine auffällige Person mehr.
Ja, naja, dass eben diese Verbesserung geklappt hat, ne? Jetzt diese vier, die sich haben offenbaren müssen oder deren Eltern an die Öffentlichkeit gehen mussten, damit ihren Kindern geholfen wird, wenn es von Anfang an geklappt hätte oder zumindest in einem gewissen Maße, so dass die Kinder nicht angewiesen werden auf eine fortwährende Behandlung oder auf eine nachfolgende Behandlung, die sie selber als Eltern ihren Kindern nicht irgendwie über, was weiß ich, dunkle Kanäle hätten zukommen lassen können. Dann wäre das ja nicht öffentlich geworden. Und ich frage mich halt tatsächlich, wie viele Fälle gibt es denn, die nicht öffentlich sind? Na, darüber wird gar nicht geredet, das wird komplett ausgeklammert. Ich halte es für denkbar, dass es da tatsächlich einiges gibt.
Ja, okay. Also es sei denn, es ist nicht bekannt. Also, wenn das schief geht, es wurde ja irgendwie gemunkelt, dass es für, das war, glaube ich, eine Zahl, die aus der Luft gegriffen wurde, dass für jeden Bashir 10 Kans da stehen oder irgendwie so. Aber wenn das tatsächlich eine repräsentative Zahl wäre, glaube ich auch nicht, das war doch bestimmt aus der Luft gegriffen, aber wenn es das wäre, hätte man das extrapolieren können, wenn man sagt, okay, wie viele funktionierende Augments, also funktionierende für unsere Gesellschaft, ne, also nicht auffällige, gibt es denn über den Daumen gepeilt? Wir haben auf der Erde 100.000 Augmentierungsopfer, nenne ich es jetzt mal. Dann laufen da draußen 1.000 oder kommt drauf an, wie der Koeffizient ist, etwa 1.000 funktionierende oder weiß nicht, wie man es nennen soll, unauffällige Augments rum.
Ja, ich denke tatsächlich, dass man es eben nicht sagen kann, ne? Dass versucht wird, die Abschreckung so hoch zu halten, dass es eben eher nicht gemacht wird. Aber das ist halt die Frage, ne? Das ist eben wieder so ein Thema der Gesellschaft, die wir so nicht gezeigt bekommen, ne? Die Erdengesellschaft, die Erdenbevölkerung, die sehen wir ja selten. Und ich denke, dort wäre das wahrscheinlich zu verorten, ne? Also nicht nur auf der Erde natürlich, aber ja. Gut, also die Rechtslage ist eigentlich klar, es ist eben einfach illegal. Wir haben gesagt, wir gehen davon aus, dass es wahrscheinlich ganz klare Regeln geben muss, wann was erlaubt ist oder halt eben aktiv immer und immer wieder darüber entschieden werden muss im Einzelfall.
So, ich höre gerade die Sirenen. Ich glaube, ich muss zurück ins Institut. Die holen mich jetzt ab.
Ja, was wir auf jeden Fall noch erwähnen sollten, wo wir auch genetische Veränderung erzählt bekommen zumindest, aber auch nie so viel darüber erfahren, das ist natürlich vom Dominion ausgehend, die Worta und die Jem'Hadar. Ne? Was wir von den Worta wissen als deren Hintergrundgeschichte, ist ja unklar. Es gibt das so ein bisschen so eine mystifizierte Schöpfungsgeschichte, dass sie wie quasi noch wild auf einem Planeten lebten und dann ein verletzter Wechselbalg von einer Familie aufgenommen und gerettet wurde und deswegen Formwandler oder ja, die Verbindung, wie auch immer, sich ihnen dann im Laufe der nächsten Jahrhunderte angenommen hätte und sie aber auch genetisch verändert hätte zu denen, die sie eben sind. Da gibt es dann auch noch eine andere Geschichte dazu. Wer nun, wessen Geschichte nun stimmt oder nicht, ist unklar. Auf jeden Fall gibt es einen genetischen Eingriff bei den Worta. Und man sagt, die Gottesfurcht ist ihnen in die DNS geschrieben. Ne? Wie auch immer. Also auf jeden Fall hinten raus sehen wir natürlich permanent Klone. Darüber wollten wir wann anders sprechen. Aber wie es zu den Worta, wie wir sie kennen, kam, ist wahrscheinlich, dass es genetische Veränderung bedurfte. Und bei den Jem'Hadar auch auf jeden Fall. Die sind genetisch erstellte Krieger und werden auch in Brutstätten gezüchtet. Also die sind eben auch keine Klone. Ja, das extrem fiese ist natürlich, dass die von Geburt an abhängig sind von Ketra Zellweit, weil ihnen halt irgendein Schlüsselenzym fehlt, ne, und die sonst gar nicht lebensfähig wären.
Ja, aber auf der anderen Seite, wenn die sind ja auch nicht dumm, ne? Die Jem'Hadar sind ja eigentlich nicht nur kriegerisch hochwertig, sondern ich habe das Gefühl, dass die
eine gewisse Intelligenz ist ihnen auch in die DNS gelegt.
Eben, also ich fand die, als man sie ein bisschen besser kennenlernt, fand ich sie hochintelligent, wenn auch sehr aggressiv. Das aber sicherlich aufgrund der Droge. Ich könnte mir vorstellen.
Und auch aufgrund ihrer genetischen Disposition. Sie sind genau dazu gezüchtet worden.
Ja,
ne?
Ja, genau. Aber wenn die so klug sind, finden die vielleicht einen Weg, selbst sich zu heilen. Wenn es denn überhaupt eine Heilung für sowas gibt, wer weiß.
Ja, ja.
Oder einen anderen Weg zu
finden. Halt ihrer genetisch eingeimpften, Bestimmung quasi erstmal abschwören, ne?
Ja.
Also quasi einen anderen Lebenssinn quasi für sich finden.
Ja.
Ja.
Das ist auch wieder ein Plot-Device, ne? Das Ketra Zellweit. Denn genauso wie man die Worta hat verändert, dass sie gottesfürchtig sind, wenn die so schlau sind, die Gründer, Wechselberger, wie auch immer, dann hätten die das doch mit den Jem'Hadar genauso machen können.
Was meinst du?
Gottesfurcht.
Ja, aber ich glaube schon, dass es, dass diese Ergebenheit ihnen auch mitgegeben wird.
Ja,
ne?
Ich glaube, das lag halt hauptsächlich an den Drogen, weil wann immer wir das gesehen haben, dass die sich davon irgendwie emanzipieren konnten, dann waren die auch schnell mal weg. Wenn diese Droge tatsächlich das Einzige ist, was sie an die Worta bindet, war das, wenn die unabhängig davon sind, sind die ganz schnell weg. So hatte ich das Gefühl. Aber was sich vielleicht plausibler ergibt, ist, wenn die Worta von den Gründern tatsächlich gezüchtet worden sind und die Jem'Hadar von den Worta unabhängig von den Gründern gezüchtet worden sind. Ansonsten hätte das sicherlich auch einfacher gehen können. Und deswegen gab es dann halt dieses Ketra Zellweit, dieses Übergaberitual und so weiter. Die haben ja eine richtige Religion draus gemacht, aus dieser Ketra Zellweit-Gabe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Ja gut, okay, aber das sind halt Klone, ne? Wenn auch augmentiert, sind die halt immer wieder, also zumindest glaube ich das.
Die Worta nur, die Jem'Hadar da nicht.
Ja, ich weiß, da wächst einer auf, aber Frage ist, ob die Klone, aber das ist halt, ist eine andere Geschichte.
Es sind definitiv keine Klone. Die Jem'Hadar haben solche Brutstätten und die Kinder werden ganz schnell erwachsen. Also ich glaube, Julian hat einmal einen Säugling, wo er sagt, ich glaube, der ist so 2-3 Wochen alt und dann heißt es, nee, der ist 3 Tage alt. Ne? Also die sind wirklich in 0,x sind die aufgewachsen und kampfbereit auch. Ja, also das ist das, was wir zum Thema augmentiertes Leben oder augmentierte Personen jetzt rausgefunden haben. Ich finde es sehr spannend, dass einiges tatsächlich, was auch ganz zurückliegt, also von TOS an, sehr diffus ist, dass wir viele Fragen gar nicht so richtig wissen, dass der B-Kanon das immer wieder versuchte, auch ein bisschen zu füttern und zu untermauern, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen. Wir haben uns heute nur den A-Kanon angeguckt. Ich fand es sehr gelungen, wie Enterprise damals damit umgegangen ist. Was wir natürlich mit Enterprise vorhin übersprungen haben, ist die Doppelfolge mit den Klingonen. Genau, die Heimsuchung und die Abweichung, weil da wird das Ganze ja nochmal Thema, denn die Klingonen waren ja da auch quasi involviert. Die Malik und seine Geschwister, in Anführungszeichen, die hatten einen klingonischen Bird of Prey überfallen und dann geflogen und waren da in der Nähe der klingonischen Territorien unterwegs Und dann am Ende im zerstörten Bird of Prey waren ja eben auch die geraubten Embryonen aus den Eugenischen Kriegen, die ja aus der Cold Station 12 geholt wurden. Und da gab es eben auch noch DNS, die man bergen konnte. Und die Klingonen haben damit weitergearbeitet, weil sie gesagt haben, diese schwächlichen Menschen, wenn da zwei Augmentierte von reichen, um einen ganzen Bird of Prey Platz zu machen, müssen wir da was machen. Also der Hohe Rat hatte sich nicht dazu überreden lassen, dass es eine einmalige Sache war, dass da was schiefgelaufen war, individuell eben hier in dem Fall. Die dachten, das ist eben von der Erde aus, womöglich hat dann in Zukunft jedes Sternflottenschiff, also ja, Sternflotte halt, aber wie gesagt, ne, wir denken nur innerhalb der Erde. Womöglich augmentierte Soldaten an Bord, das wird ja schlimm für uns, da müssen wir uns wehren, also nehmen wir uns dem Thema auch an. Und währenddem also jetzt der klingonische Dr. Antak daran gearbeitet hat, passierte auch wieder was mit einem Grippevirus, wie das immer und überall gerne so passiert. Dann kommt der böse Grippevirus und mutiert und das Ganze verbreitet sich dann eben auch wieder über die Luft und so weiter. Und es wird ganz, ganz übel. Die ganze Kolonie steht kurz vor der Zerstörung, weil es die Quarantänezone, ne, irgendwann muss man ja mal anfangen, da aufzuräumen, wenn die nicht mit ihrem Kram klarkommen. Es wird Dr. Phlox entführt, um da zu helfen. Und es wird auch insofern funktionieren, dass sie schaffen, die Mutation an einem bestimmten Punkt oder diese Veränderung der Klingoninnen, die es betrifft, an einer bestimmten Stelle im Stadium 1 zu stoppen. Das heißt, die Augmentierung ist so weit schon, dass die Stirnkämme sich zurückziehen, aber noch keine übermäßigen Fähigkeiten ausgebildet sind, also keine übermäßige Kraft etc. Aber eben auch dieses Virus, das um sich greift und was die Leute dann unterm Strich auch tötet, zum Tragen kommt. Und so erklärt sich natürlich dann hinten raus für den Kanon, wie es sein kann, dass wir in TOS eben Klingonen gesehen haben, Klingoninnen gesehen haben mit flacher Stirn. Ja, ich fand es ehrlich gesagt eine schöne Idee.
Ja, fand ich auch. Also ja. Ich finde es auch gar nicht schlecht. Denn ich meine, wir haben das gesehen in TOS und man hat sich hinterher gefragt, Worf, was? Was hat er da auf dem Kopf?
Und ja, vorher schon in den Kinofilmen.
Ja, oder genau, eben, davor eben auch schon. Aber ich hätte es mir anders hergeleitet. Ich hätte gesagt, diese Grippe, ne, die ist so stark, die zieht in die Falten aus der Stirn.
Ja, also es wäre nicht nötig gewesen, ne? Das sehe ich auch. Also für mich ist es auch in Ordnung, wenn jemand anders dargestellt ist. Aber ich fand es tatsächlich auch cool. Es war eine coole Geschichte. Ja. Auch die anderen Handlungsstränge in diesen Doppelfolgen, in dieser Doppelfolge finde ich extrem stark. Da passiert viel in feinen Handlungssträngen mit DePaul und Trip, der zwischenzeitlich das Schiff verlassen hatte. Dann gibt es da einen Überfall von augmentierten Klingoninnen, die den Warp-Antrieb manipulieren, was Trip wiederum zurückbringt. Da haben wir in der Warp-Antriebsfolge auch drüber gesprochen, weil es dann mit der Columbia ein tolles Manöver geben muss, wo sich die Warp-Blasen vereinigen. Genau. Und dann auch noch
Wikipedia berichtete.
Genau. Und dann auch noch, und das finde ich auch einen total starken Handlungsstrang, hier sehen wir Sektion 31 am Werk, also schon ganz früh im 22. Jahrhundert, die ja Malcolm Reed ehemals angeworben hatten, der jetzt hier nochmal zum Tragen kommen soll und wo es eine extreme Situation mit Archer gibt, wo ich immer wieder irritiert bin, wie extrem der Mann da reagiert. Mhm. Meine Fresse. Genau, also insgesamt finde ich auch eine total schöne Doppelfolge, wo eben sich hier mit diesem Thema dann nochmal weiter beschäftigt wurde. Genau. Wie gesagt, für die Zukunft, wer Strange New Worlds noch nicht gesehen hat, kann sich freuen, dass wir dazu auch mehr erfahren werden. Es bleibt spannend und ich denke auch weiterhin die nächsten Jahre in Strange New Worlds sehr spannend dazu. Und Khan, ja, ich persönlich finde ihn einen ziemlich überschätzten Charakter, aber gut, sei es drum. Viele haben Spaß mit ihm, den möchte ich niemandem nehmen. Und in Deep Space Nine haben wir hier gesehen, dass es nochmal auf sehr persönliche Ebene gebracht wurde, ne, auf das Familiäre, auf das Zwischenmenschliche, auf die Motive, auf die Scham, auf die Vorurteile schauend und so weiter. Also sehr auf das Individuelle fand ich auch, das finde ich immer sehr, sehr stark, wenn sowas betrachtet wird. Fand ich sehr gut, dass uns diese Ebene auch gezeigt wurde. Ja, und ich denke, dann haben wir das erstmal, was wir zu augmentierten Menschen wissen und augmentierten Personen.
Die stehen jetzt eh bei mir vor der Tür. Ich werde jetzt abgeholt. Ich muss jetzt ins Institut zurück. Ja, schade, dass es bei mir nicht geklappt hat. Deswegen, also ja, ich komme gleich. ja, dann sind wir auch durch, ne?
Wir sind durch.
So meinte ich das gar nicht. Also, ja. Okay, also, so viel zu den augmentierten Personen. Ich hoffe, es war eigentlich ganz spannend und ich musste mir einige Sachen tatsächlich auch noch mal ganz tief aus dem Gedächtnis kramen, wie man auch gehört hat, auch total falsch. Aber ich find's eigentlich cool, noch mal drüber nachzudenken, insbesondere, was ist mit Julian Bashir? Was passiert dort? Wie ist damit umgegangen worden oder eben auch nicht? Und ich fand den Charakter Bashir besonders auffällig, auch wenn andere Leute bei Augments gar nicht so an ihn denken, weil es eben nicht so im Vordergrund steht. Also meist, die meiste Zeit zumindest. Und deswegen finde ich es bei ihm schön, dass eine augmentierte Person ganz normal unter uns lebt, ohne eben anzuecken, ohne eben größenwahnsinnig zu sein. Ich fände es eigentlich ganz wichtig, rauszufinden, warum das bei ihm nicht so ist und bei anderen schon, um eben solche Sachen zu vermeiden. Also insbesondere, wenn die sowieso schon augmentiert sind. Ne? Aber gut. Es ist unsere Zukunft.
Genau. Und ja, auch danke für eure Kommentare, Zuschriften auf Twitter, auf der Homepage. Vielen Dank dafür. Meldet euch gerne auch wieder in Zukunft bei uns, zum Beispiel auf @trekkipedia auf Twitter und
ihr findet unseren Blog auf trekkipedia.podigy.io. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja, ne?
Ja, perfekt. Perfekt. Okay. Genau, dort findet ihr auch die E-Mail-Adresse und könnt uns da auch gerne schreiben. Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Ja, ich bin ja schon soweit. Ich, wie gesagt, die wollen mich jetzt holen. Oh nee, die Weste. Ach nee, die. Ja. Ah. Okay, Leute, ich muss los. Also, war mir eine Freude. Wir hören uns demnächst. Warte, ich muss hier nur noch diesen Knopf drücken. Ah ja, dann sehen wir uns demnächst. Hören uns demnächst. Mach es gut.
Tschüss.